Montag, alle 14 Tage ist es wieder Zeit für eine fernsehfrische und hörreife Ausgabe der Eishockey-Show. Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Fans, schön, dass ihr dabei seid. Ich würde natürlich sofort, wie ich das normalerweise tue, den Mann zu meiner Linken begrüßen, aber das mache ich heute nicht. Ich sage erstmal herzlich willkommen, dem wichtigsten Mann hier, Magic Mike. Schön, dass du da bist. Ganz überraschend stelle ich dich heute mal zu Beginn vor, weil du es verdient hast.
Das ist sehr nett von mir. Das bringt mich jetzt hier völlig aus der Kontenance. Das ist sehr nett. Ja, hallo da draußen. Grüße euch. Ich glaube, heute geile Sendung, aber wir wollen natürlich den dritten Mann im Grunde hier nicht vernachlässigen.
Der dritte Mann. Den kann nur er oder Orson Welles. Schönen guten Abend, Rick Goldmann.
Schönen guten Abend.
Toll, dass du da bist.
Schön, dass der Stimme mit dabei ist.
Ja, danke. Die habe ich extra mal versucht, ein bisschen zu ölen, weil ich wusste, ich muss heute wenig reden, denn du bist da.
Hört sich sehr gut an. Ja, das kann sein.
Ja.
Kommt darauf an, wie gut vorbereitet du bist.
Hast du gemerkt, ne? Kleine Spitze direkt zu Beginn dieser Sendung gegen dich. Erstmal nicht vorgestellt, schon im Bild gewesen, direkt mal wieder rausgenommen aus dem Bild.
Ist nicht schlimm.
Nee. Ja. Gut, Goldi, dann wollen wir natürlich unseren Zuhörerinnen, Zuhörern und Zusehern und Zuseherinnen erstmal vermitteln, was wir alles vorhaben. Und es ist ein bisschen was, wie immer. Das ist ein buntes Paket guter Laune rund um den Eishockeysport, rund um die Penny DL. Aber es geht auch über den Teich und vor allem geht es natürlich wieder um euch zunächst. Dementsprechend gilt auch heute wieder, wir würden uns freuen, mitmachen. Das geht live wunderbar, zum Beispiel über WhatsApp mit der Nummer 0175-681-7248. Das ist die Nummer. Freuen wir uns über eure Sprachnachricht oder eben auch,
Rick. Über die YouTube-Kommentarleiste, da hat der Ludwig Bröcker schon festgestellt, dass ich meinen Stuhl ein bisschen höher gemacht habe, weil ich ein bisschen abgesoffen bin unterm Sesh.
Deswegen. Ja, dann probiere ich auch mal hier. Mehr geht
das
nicht,
geht nicht höher bei dir.
Mehr geht nicht bei mir. Schade. Dann rein in unsere Themen. Also erstmal müssen wir sagen, Penny DL, es sind ja 9 Spiele bislang absolviert von den 52. Ja, und da kommen wir gleich zu, denn 17% der Spiele sind das.
Mhm. Cool, ne? Ja, man kann jetzt schon ein bisschen was sagen. Also man sieht schon ein bisschen, wo sich Sinn entwickelt. Und wenn wir nachher auf die Tabelle schauen, werden wir natürlich auch sehen, wie eng es an der einen Stelle ist, aber doch, wie groß die Diskrepanz ist zwischen ganz unten und ganz oben. Weil da merkt man schon ein bisschen einen Unterschied
momentan. So ist es. Also unsere Themen heute, who is hot und who is not. Frei besetzt heißt das, wo brennt der Schläger oder bei einem anderen vielleicht, wo brennt die Geschäftsstelle. Und wir freuen uns auf das Interview vom Straubinger Sniper Marcel Müller. Wird uns zugeschaltet sein. Und wir machen ein bisschen Regelkunde heute für die Regelkundigen oder Unkundigen und die, die es werden wollen. Wir freuen uns, dass Marian Rohatsch nachher uns ein bisschen Infos gibt zu einer Regel, die wir heute in dieser Sendung ein wenig näher beleuchten wollen. Und wie ich schon angekündigt habe, Start in die NHL-Saison in der Nacht zu Mittwoch, wo wir heute am Montag senden. Und wir können jetzt schon mal sagen, sicher dabei sind 7 deutsche Profis. Und wir haben die Stimmen aus Nordamerika.
Ja, das ist echt viel. Da können wir einiges hören heute noch.
Und bevor wir weitermachen, nochmal eine ganz wichtige Meldung, weil nochmal ein Spendenaufruf. Ihr habt das wahrscheinlich auch schon mitbekommen, denn ein Eishockey-Freund braucht euer Eishockey-Herz, weil seines große Probleme macht. Anjan Gerardsdorfer, Torhüter vom TV Miesbach, hatte 2 Herzinfarkte erlitten, sein Gesundheitszustand weiter sehr, sehr kritisch und die Familie bittet weiter um eure Hilfe. Also gerne, gerne spenden, liebe Eishockey-Fans. Ihr seht das unter anderem über Instagram, gemeinsam für Anjan könnt ihr spenden, Homepage des TV Miesbach oder über GoFundMe, auch da ist es möglich und geht auch echt zügig mit ein paar Klicks. Einfach auf GoFundMe zum Beispiel gehen, wenn ihr nicht direkt hinkommt, auf der Suchleiste Anjan eingeben, dann reicht es schon, dann landet ihr genau auf der Seite, wo man dann auch spenden kann. Wir sagen Danke und drücken natürlich weiter ganz doll die Daumen.
Muss man auch sagen, mittlerweile schon über 8.000 Euro zusammengekommen. Also für den guten Zweck auf jeden Fall spenden.
Genau, denn die Familie braucht natürlich dann für das, was da ansteht, sicherlich viele, viele Euros. Also auch in der YouTube-Kommentarleiste ist der Link hinterlegt für alle, die, die YouTube-mäßig bei uns dabei sind. Da könnt ihr natürlich auch sofort draufklicken. Dann ist es immer schwierig, nach so einer Geschichte auch den Turnaround zu finden zum Alltag. Der ist bei uns natürlich die Penny DL. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, einiges schon absolviert. Und ich würde mal sagen, Goldi, wir gucken uns zunächst mal den Stand der Dinge an.
Ja, schauen wir
mal drauf. An diesem heutigen Montag gucken wir auf die Tabelle. Letzten 4 Spieltage, das vorneweg immer ein neuer Tabellenführer. Also auch ganz spannend. Jetzt die Eisbären vorne mit 4 Siegen in Serie. Straubing dahinter, 5 Siege in Folge. Am Sonntag eine Niederlage in Schwenningen. Dritter ist Schwenningen mit 6 Siegen aus 9 Partien. Mannheim dahinter. Die haben ein bisschen eingebüßt nach nur 2 Punkten aus den letzten 3 Partien. München am Sonntag gegen den Vizemeister unterlegen. Dann kommt Bremerhaven und der KEC. Und ja, beim KC nach furiosem Start zuletzt 2 Punkte aus 4 Partien. Wird uns beschäftigen. Blick runter auf die Plätze. Direkt mal würde ich sagen 11 bis 14. Also da, wo der Punktestand noch einstellig ist. Nürnberg, Augsburg, Iserlohn und die Düsseldorfer EG. Rollen wir das Feld von hinten auf?
Wollen wir es erstmal grundsätzlich einordnen?
Gerne.
Du hast ja schon gesagt, dass der Tabellenerste sich jetzt ein paar Mal wirklich geändert hat,
ja.
Und auch in der Live-Tabelle. Du hast am Freitag sich hat verändern können. Da hatten 4 Mannschaften die Möglichkeit, auf dem ersten Platz zu gehen. Wenn man so drauf schaut, momentan heute hier am Montag, vom 2. bis zum 9. sind es aktuell wirklich nur 3 Punkte. Das heißt, ja. Ein Spiel kann da wirklich alles verschieben. Das zeigt eigentlich schon so, wenn wir uns zurückerinnern an unsere erste Sendung, was wir gesagt haben, dass, glaube ich, ein großer Pulk dieses Jahr da ist, die wirklich die Qualität haben. Und ich glaube, es wird auch sehr eng bleiben, wo viele dabei sind, am Schluss sehr weit oben zu stehen. Wirklich realistisch, um Platz 6 mitzukämpfen. Dieser Kampf um Platz 6, wer da wirklich reinkommt, glaube ich, wird dieses Jahr unheimlich eng, weil man muss eigentlich auch Ingolstadt dazu zählen. Wir sind jetzt 3 Punkte dahinter, hinter diesen 15 Punkten, dass sie da mit dazugehören, aber die sind auf jeden Fall noch am Schlag. Und dann sehen wir auch mit Nürnberg, Augsburg, Iserlohn 3 Clubs, die ich durchaus, muss sagen, eher vermutet hätte, dass sie weiter hinten sind, also da, wo sie jetzt sind. Was mich überrascht ist, dass Düsseldorf ganz hinten ist, da hätte ich nicht damit gerechnet, aber hat sicherlich, und da kommen wir nachher auch drauf, mit dem Saisonstart und mit den vielen Verletzten zu tun gehabt.
Ja, ich würde sagen, wir kommen da direkt zu.
Ja, dann
lass uns direkt mit der DG von unten weg starten. Man muss da leider aus Fansicht der Düsseldorfer sagen, Dauerschlusslicht. Ja. Noch kein Sieg nach 60 Minuten. Und auch erst einmal 2 Punkte beim Sieg nach Overtime gegen Iserlohn jetzt geholt am Sonntag. Mit dem dann goldenen Treffer von McCrea. Der war auch Doppeltorschütze, muss man natürlich auch noch erwähnen.
Hat beide erzielt.
Und er hat gesagt, Goldi, aus diesen kleinen Siegen entwickelt man sein Selbstvertrauen.
Ja.
Das ist eine kleine Flamme aber gerade, die da lodert.
Ja, aber natürlich. Also ich meine, wenn du schaust, egal, ob das eine Weltmeisterschaft ist, ein Turnier ist, ich glaube, das ist noch krasser. So ist es ja schon viel und lang, 52 Spiele. Aber letztendlich kriegst du das Selbstvertrauen als Mannschaft durch Siege, durch Punkte. Das ist keine Frage. Und das Zweite ist, als Spieler ist es oft auch so, dass du natürlich dann über einen Torerfolg zu deinem Selbstvertrauen kommst. Und wenn man sich jetzt die Düsseldorfer EG anschaut, da muss man schon feststellen, beides haben sie momentan nicht. Also mit der Offensive, da hapert es, 18 Tore bisher nur erzielt. Ich glaube, wenn man sich auch die Spiele anschaut, jetzt insbesondere Freitag und Sonntag, Sonntag ist ganz krass vielleicht auch noch, das ist einfach Schusseffizienz bei Düsseldorf. Mhm. Ja, also woran sie scheitern, die kommen oft gut in die Schussposition rein, aber meiner Ansicht nach ist nicht wirklich die Qualität da, dass man dann zum richtigen Zeitpunkt auch die Treffer macht. Ich glaube auch, dass so ein Kevin Clark, auch ein Philipp Gugula, du hast noch Potenzial haben nach oben, also was die offensive Ausbeute betrifft. Und wenn die Special Teams dann nicht gut laufen und die Schusseffizienz schlecht ist, dann kannst du noch so einen guten Torhüter haben. Da machst du Fehler hinten drin und dann geht es genau in die andere Richtung. Ich glaube, das erfährt Düsseldorf momentan gerade.
Haben Sie natürlich jetzt nochmal die Möglichkeit, weil ja durch die Verletzung auch nochmal nachgelegt wurde, unter anderem mit dem Verteidiger Luke Green, defensiv. Man hatte ja vorher auch schon Agostino geholt.
Ja.
Offensiv braucht ja auch ein bisschen. Ne? Da kommen Jungs hin, ganz frisch und wissen erstmal gefühlt gar nicht, in welcher Halle sie spielen.
Das ist richtig. Bei Luke Green hat man natürlich
auch die Situation sehr schwer. Sorry, dann das jetzt auch direkt wieder in der Situation für Thomas Dolak, den Trainer, auch noch zu wuppen. Ne? Weil hätte er mit seiner normalen Mannschaft angefangen, wäre es eine ganz andere Situation gewesen.
Genau. Ich glaube, grundsätzlich ist das Problem gewesen, was man da bei Düsseldorf gemacht hat, wie der Kader ausgeschaut hat. Der hat eigentlich ganz, ganz stimmig ausgeschaut für mich. Ich glaube, dass das kein Alleingang gewesen wäre, dass man dieses Jahr einfach in die Playoffs und in die Top 8 reinkommt. Aber du hättest eine realistische Chance gehabt, meiner Ansicht nach. Mhm. Jetzt muss man aufpassen, wenn man da hinten drin steht. Und das hat man letztes Jahr bei Berlin gesehen. Die waren auch am 9. Spieltag, glaube ich, schon am 13. Platz und sind da unten eigentlich nie rausgekommen, nie in die Playoff reingekommen, dass man da unten auch nicht bleibt. Weil dieses Selbstvertrauen kommt nicht von ungefähr. Und was kannst du jetzt machen? Genauso, was wir gesehen haben. Ich glaube, Niki Mont hat da richtig reagiert. Er hat gesehen, es fehlt eine gewisse Qualität. Es fehlt im Special Team vielleicht auch ein Verteidiger noch zusätzlich. Damit hat man Luke Green geholt. Es fehlt in der Offensive durch den Ausfall von O'Donnell und McAuley Qualität. Das muss man einfach so sagen. Damit hat man Agostino geholt, der auch im Gegensatz zu Luke Green, der schon in der Slowakei gespielt hat, noch nicht wirklich in Schwung gekommen ist. Ist aber jetzt in diesen ersten Spielen und recht viel mehr Input von außen kannst du momentan der Mannschaft nicht geben.
Auf jeden Fall ist natürlich die Stimmung durchaus schlecht. Gab ja dann auch jetzt mal am Sonntag, dann beziehungsweise an diesem Wochenende dann auch die ersten Pfiffe gegen Mannschaft, gegen Trainer. Ist dann häufig eine normale Reaktion von Zuschauern, die selbstverständlich mit diesem Start unzufrieden sind, weil sie eben genau das erhofft hatten und dachten, guck mal, wir haben doch eigentlich eine ganz ordentliche Mannschaft, ja. Warum läuft das jetzt so? Und da hat sich auch der geschäftsführende Gesellschafter der Düsseldorfer EG zu Wort gemeldet, hat es ein offizielles Statement gegeben von Harald Wirz. Ich fasse das mal kurz so ein bisschen zusammen und er sagt natürlich, der bisherige Verlauf entspricht nicht unseren Zielen und Ansprüchen. Meine Mitgesellschafter und ich sind, wie alle Fans und Freunde des Clubs, mit der aktuellen Situation absolut unzufrieden. Wir können daher die vielen negativen Reaktionen im Umfeld gut verstehen und zu diesen ersten Pfiffen sagte er dann auch, wir stehen hinter Sportdirektor Niki Mont, hinter dem Trainerteam um Thomas Dolak und hinter der Mannschaft. Dies ist die gemeinsame Einschätzung aller Gesellschafter. Wir sind von den vorhandenen Qualitäten überzeugt und man hat das grundlegend analysiert und dementsprechend gibt es den Schulterschluss zwischen sportlicher Leitung, Trainer, Spielern, dem Umfeld und den Gesellschaftern. Da merkt man natürlich, dass da Druck drauf ist.
Ja, natürlich ist da Druck drauf. Ich meine, Düsseldorf hat ja auch einen großen Namen. Ja. Aber ich kann es natürlich auf der einen Seite verstehen. Ich finde es richtig, dass man da jetzt festhält an dem Ganzen, weil wirklich vor der Saison was passiert ist, wo man nicht damit hat rechnen können. Diese Ausfälle, die sind krass gekommen. Da war auch noch McGregor gesperrt am Anfang. Kamiski ist immer noch raus. Das heißt, da fehlt wirklich Qualität. Und trotzdem muss die Mannschaft dann mit sowas umgehen. Und als Trainer kannst du natürlich nicht so viel machen. Du kannst ein bisschen versuchen, die Reihen umzustellen. Du kannst versuchen, ein bisschen defensiv zu spielen. Aber wenn da vorne die Offensive fehlt und wenn das Selbstvertrauen auch nicht da ist, dann ist es echt schwer. Es wird entscheidend sein für Düsseldorf, dass sie die nächsten Spiele irgendwie zum Erfolg kommen und da unten rauskommen, weil sonst hängst du das ganze Jahr da unten
drin. Ja, da will natürlich auch Iserlohn raus, beziehungsweise sie sind ja nicht Letzter in dem Sinne, aber ist die Situation auch nicht dramatisch besser. Und aus Fansicht könnte man natürlich aufgrund des letzten Spiels jetzt auch populistisch sagen, jetzt reicht es noch nicht mal gegen den Tabellen. Letzten.
Ja, damit ist es erstmal faktisch richtig, aber auch da hat man reagiert. Man hat Gormley geholt, das ist ein Verteidiger, der hat schon mal in Deutschland gespielt, nämlich in Straubing in der Saison 2020/2021. Der hat insgesamt viel Erfahrung. Also da kommt wirklich ein Mann, ich glaube, der bringt der Verteidigung in Iserlohn einen zusätzlichen Schwung. Der hat viel Europaerfahrung, hat in Russland gespielt, der ist spielstark. Ich glaube, das ist eine gute Entscheidung. Ich könnte mir durchaus vorstellen, jetzt wo die Camps auch in der NHL vorbei sind, dass man durchaus noch einen Stürmer sieht. Weil auch da ist es schon so, also Iserlohn die wenigsten Treffer, dafür die meisten Gegentore, ist keine gute Kombi in sich selbst. Ich finde auch, von den Imports hat mir noch keiner so richtig abgeholt. Also wenn man mal drauf schaut, ich möchte nicht einen rausnehmen, weil es unfair wäre, aber Cornell ist bei -10 in der Plus-Minus-Statistik. Also der Kader, wenn ich ihn vor der Saison angeschaut habe.
Du hast aber einen rausgenommen übrigens.
Ja, aber ich wollte nur damit sagen, also ich meine, da stimmt ja vieles nicht. Also da ist keiner dabei, der momentan outperformt von den Imports, der die Mannschaft auch so nach vorne bringt. Ukbekele, wenn man vorne schaut, ist momentan der punktbeste Spieler. Der spielt eine starke Saison, aber das genügt halt nicht. Da müssen ein paar andere nachkommen. Und auch da ist es so, in diesem Spiel gegen Düsseldorf, die haben schon vor allem mit der Leblanc-Reihe wirklich gute Chancen gehabt. Aber auch da ist es so, das war so ein bisschen überspitzt gesagt, die zwei Mannschaften Chancen tut untereinander.
Ja. Und übrigens, das ist der Klassiker dann, ne, in der Situation, in der du dich dann befindest, sportlich. Ich glaube, 4 Sekunden vor Schluss hat der Gormley einen Pfostenschuss. Ja, genau. Dann ist die Situation auf einmal vielleicht eine ganz andere und du bist am heutigen Montag, sitzt da und hast ein größeres Glücksgefühl als vielleicht nur, oh, wir haben
einen Punkt. Ja, und das kann ganz einen anderen Schwung wieder geben. Da kommt ein neuer Spieler, der spielt in seinem ersten Spiel, haut er da sofort einen unter die Latte rein, damit holst du 3 Punkte, damit spielt er das nächste Spiel mit mehr Selbstvertrauen, dann legt er 2 auf, die anderen schießen, auf einmal kommt was ins Rollen. Das ist letztendlich, wie eine Mannschaft funktioniert und recht viel mehr ist es oft nicht. Und manchmal ist es wirklich dieser eine Schuss, der so einen Unterschied machen kann.
Wenn wir auch da auf die entsprechenden Zahlen immer gucken, wir haben ja ein schönes Datentool, dann sehe ich bei Iserlohn zum Beispiel wenigsten Schüsse, 2 wenigsten Blocks. Sagt mir das was oder muss mir das was sagen?
Also mit den Schüssen glaube ich schon, dass man da oft was rauslesen kann. Auch von der Schusseffizienz sind sie relativ weit unten drin. Das hat natürlich irgendwas auch mit Qualität zu tun. Ja, bei Blocks eigentlich weniger, weil das kann eigentlich jeder machen. Schüsse blocken, muss bloß die richtigen Spieler haben, die das auch machen wollen. Hat aber auch ein bisschen was mit der Spielweise zu tun. Wir werden es nachher sehen. Straubing zum Beispiel oder auch andere Clubs, die spielen das sehr eng vorm Tor. Das ist darauf aufgebaut, dass der Pass zur blauen Linie hochkommt, zum Verteidiger und dann gehen die Verteidiger und vor allem der Außenstürmer in die Schussbahn rein, damit sie blocken können. Es gibt natürlich unterschiedliche Spielsysteme und das heißt dann auch nicht immer zwingend, dass man alles aus der Statistik lesen kann.
Gehen wir einen Schritt weiter und blicken mal zugleich auf Augsburg, auf die Panther und auf die Ice Tigers aus Nürnberg. Beide mit 4 Niederlagen in Serie. Nürnberg übrigens mit 6:20 Toren, also in diesen 4 Spielen. Der IFV hat gegen Köln und Mannheim bei den Niederlagen zumindest jeweils einen Punkt geholt.
Und man muss auch sagen, das Spiel gegen Mannheim, das habe ich ein bisschen länger gesehen, da haben sie gut mitgespielt. Also da sind schon Sachen dabei, wo die gut spielen, wo sie den Aufbau gut haben. Was allerdings rauskommt, ist zumeist nur von der Top-Formation.
Sie sind sehr finnenlastig, ne?
Sie sind sehr finnenlastig, muss man tatsächlich sagen. Und bei Nürnberg, da kommen wir wieder ein bisschen in die Tiefe rein. Du hast es angesprochen, da ist die Offensive in den letzten Spielen einfach nicht so gewesen, wie man sich's vorgestellt hat. Da hat Hede, der einen super Start gehabt hat, als Beispiel jetzt die letzten Spiele nicht getroffen und ruckzuck bist du bei 6 Treffern nur in 4 Spielen und dann wird es einfach schwer, über insgesamt Spiele zu gewinnen.
Ich hätte jetzt nicht gedacht übrigens, dass wir an diesem heutigen Tag, in diesem Zusammenhang, also who is hot and who is not, jetzt sind wir gerade noch bei not, dass wir trotzdem noch, auch wenn sie am Wochenende, am Sonntag natürlich einen wichtigen Sieg gelandet haben gegen München, der jetzt in Ingolstadt, dass wir die trotzdem noch ein bisschen mit reinnehmen, weil sie punktemäßig noch nicht da sind, wo man sie hätte erwarten sollen, glaube ich. Also eher ein Slow Start, erst 2 Siege auch nach 60 Minuten. Der eine war eben gegen München und sie haben, auch wenn das ein verdienter Sieg war gegen den deutschen Meister als Vizemeister, immer noch ein paar Probleme auch beim Toreschießen, muss man klar so sagen. Auf der einen Seite haben sie München zum ersten Mal ohne Tor gehalten.
Also Ingolstadt ist immer noch dran. Ich glaube schon, dass das auch damit zu tun hat, dass sie, das kann schon auch ein bisschen damit zu tun haben, letztes Jahr ist die Saison echt gut gelaufen. Und wenn man mal nachdenkt, ich glaube, am 9. Spieltag waren sie auch irgendwie am 8. Platz. Also die waren jetzt nicht ganz oben, sondern da waren sie auch mal. Danach ist es eigentlich nach oben gegangen. Also dann haben sie so eine Serie gestartet mit 4 Siegen und dann ist es nach oben gegangen und die sind in der Saison besser geworden. Also da hat Regan gut verstanden, die Mannschaft zu verstärken, weil sie immer neue Leute noch dazugeholt haben und am Schluss sind die richtig gut dagestanden. Haben sich entwickelt, Spieler sind wie Hüttl, der jetzt momentan verletzt ist.
Kommt aber Spiele, wohl schon diese Woche zurück.
Genau, ein paar Spiele raus war. Stachowiak hat outperformed. Dann haben sie neue Spieler dazu bekommen, die wirklich Matur, Running, die wirklich noch Qualität reinbracht haben und damit sind sie immer besser und immer besser worden. Und ich glaube, dass es schon ein bisschen so ein Meisterschaftsblues momentan ist, weil jetzt musst du wieder hart dafür arbeiten, was am Ende der Saison vielleicht ein bisschen von alleine gegangen ist, weil du es erarbeitet hast. Da musst du erst reinkommen, aber ich sehe jetzt Ingolstadt nicht eigentlich, dass sie da unten so um den 10. Platz
bleiben. Aber deshalb vielleicht die kurze Anschlussfrage, Sieg gegen München als Dosenöffner für mehr? Fragezeichen?
Kann sein. Ich kann mir auch vorstellen, dass es noch 2-3 Wochen dauert.
Okay, weil da haben sie ja viele, viele Probleme gehabt, München zu bezwingen. Zum ersten Mal seit April 21 haben sie die wieder zu Hause geschlagen. Also, das der Ausblick auf die Panther, auf den Vizemeister. Köln würde ich natürlich auch noch mit reinnehmen. Ja? Die sind, ich habe es zu Eingang dieser Sendung gesagt, furios gestartet. Ja, 7. Spieltag haben sie noch gewonnen, waren ganz oben, Tabellenspitze. 2 Niederlagen später bist du gefühlt aus dem Top 6 raus. Oder nicht gefühlt, sondern tabellarisch sowieso. Ist schon irre, wie schnell das dann auch geht.
Ja, auf der anderen Seite sind es 3 Punkte.
Das ja, ich wollte dir sagen, aber du guckst dann so auf die Tabelle und denkst, Moment, wir waren doch gerade noch da oben, was ist denn da passiert?
Ja, aber das war vielleicht auch das Spiel gegen Mannheim, das hat man verloren, da hat man echt gut gespielt. Da wäre es vielleicht zu diesem Spieltag am Samstag fair gewesen, wenn Köln da auch einen Punkt mitnimmt. Das verliert man aber knapp. Und man verliert auch McLeod. Das muss man schon dazu sagen. Stimmt. Der ist seitdem raus. Und damit hat es Reihenumstellungen gegeben. Also das heißt, diese Reihe, die so fantastisch performt hat, um Schütz, um McLeod und um Grenier, genau, die sind jetzt getrennt, genauso wie die Torres und Kamara und Aubry-Reihe. Mhm. Das heißt, man hat da versucht, ein bisschen Tiefe reinzubringen. Das ist das eine, aber was auffällt, man hat deutlich mehr Tore bekommen. Also das ist das andere. Und einen möchte ich aber trotzdem rausnehmen, weil ich es beeindruckend finde. Das ist der Scoring-Streak von Maxi Kamara. Ja. Also der hat sich von nichts anstecken lassen.
Wir haben das am Freitag in der Konferenz gemacht, aber er hat weitergemacht.
Genau. Ja. Er hat weitergemacht. Er hat von der letzten Saison, von den letzten 3 Spielen in den Playoffs schon gepunktet und ist der einzige Spieler in der deutschen Eishockey-Liga, der in allen 9 Spielen dieses Jahr gepunktet hat. Also ein Scoring-Streak von 12 Spielen. Und ich muss das wirklich, ich möchte es hier auch nochmal sagen, ich finde das bemerkenswert, weil das ist der letzte Spieler gewesen, der bei der Nationalmannschaft gecuttet wurde. Eine Nationalmannschaft, die eine historische Silbermedaille gewinnt und der das daheim anschauen hat müssen, in Anführungszeichen, weil er nicht Part hat sein dürfen, also nicht falsch verstehen. Und Das kann natürlich mit dem Spieler was machen. Also das kann natürlich was mit dem Spieler machen, der sich da mental damit beschäftigt und sagt so, oh, ich bin nicht dabei gewesen und das und überhaupt. Und dann geht der nicht so richtig rein in das Jahr. Aber der hat alles richtig gemacht, meiner Ansicht nach. Er konzentriert sich auf das, was er selbst in der Hand hat, nämlich die Saison zu beweisen. Letztes Jahr, dass es keine Eintagssaison war. Eintagsfliegensaison. Und der macht eigentlich alles richtig. Also den muss ich wirklich positiv rausnehmen. Punktet jedes Spiel, guter Körpereinsatz, findet Wege zum Tor, die Art und Weise, wie er spielt. Es macht echt Spaß zuzusehen. Mhm.
Dann lass uns mal nach oben springen in der Tabelle und mit einem Team weitermachen, das durchaus, ja, vielleicht für den ein oder anderen Fan, auch neutralen Fan, der erstmal grundlegend auf die deutsche Eishockey-Liga guckt, auf die Penny DL. Vielleicht ist es überraschend, die Schwenninger Wild Wings. Respekt, also 17 Punkte aus 9 Spielen. Am Sonntag der Erfolg gegen Straubing. Zurückgekommen, ne? 4-3 gewonnen nach 1-3. Und da müssen wir musste erst mal drehen, vor allem, weil die ja einen Lauf hatten.
Und defensiv echt verantwortlich spielen.
Genau, mit diesen 5 Siegen im Stück. Und dann musste das drehen nach 1-3. Es ist aber vor allem ja sehr auffällig, dass da eine deutsche Reihe eben funktioniert. Also das ist herausragend mit Neumann, Hungerecker und Pfaffengut, die richtig abliefern.
Pfaffengut 4 Tore bisher, Hungerecker 3, Uvira 3. Und wenn man jetzt Karatschun noch dazu nimmt, der hat 7 Tore.
Das ist der Top-Torjäger aktuell
in der deutschen Eishockey-Liga. Ja. Und letztes Jahr waren sie wahnsinnig abhängig von den Spinks. Ich glaube, man hat ein bisschen mehr Qualität reinbekommen in der Offensive. Und die Offensive ist auch gut über 3 Reihen verteilt, sodass man auch sieht, dass die Tore gut verteilt sind. Und was mich wirklich vom ersten Spieltag bei Schwenningen überzeugt, und da haben wir was vorbereitet, Maike, ist die Spielweise. Wir haben dieses Spiel mal gegen Straubing am Sonntag hergenommen und gehen gleich in die Anfangsphase rein. Da schauen wir uns ein bisschen Straubing jetzt auch gleich an und ein bisschen Schwenningen an. Weil bei Schwenningen ist es so krass zu sehen, dass sie immer diesen dritten Mann hinten haben. Also Schwenningen ist blau im Vorcheck, Straubing ist weiß. Was bei Straubing auffällt, machen wir Stopp, wie tief Straubing in der eigenen Zone spielt. Spielen eine Würfel 5, wenn sie die Möglichkeit haben, gehen sie aggressiv Mann gegen Mann. Also Würfel 5-Aufstellung heißt 2, also Viereck und einer in der Mitte. Grundaufstellung sehr, sehr tief an den eigenen Bullypunkten. Das heißt, jetzt sind wir wieder dabei, was wollen sie? Die Scheibe durchaus hoch zum Verteidiger. Und dann gehen die in die Schussbahn rein und blocken die Schüsse. Und das ist oft zu sehen. Von daher kriegen sie Konter, die Straubinger. Und die haben die Geschwindigkeit dazu. Ja. Das ist ihre Spielweise. Lass mal weiterlaufen. Und dann siehst du, wenn wir jetzt nur auf den dritten Stürmer schauen, bei Schwenningen blau, jetzt kommt der Schuss. Aber es ist immer einer verantwortlich, wenn es drauf ankommt, auf dem Weg nach hinten. Der ist jetzt in der Mitte von den Verteidigern drin. Hier, lass weiterlaufen. Genau, Pfaffengut ist es. In dem Fall. So, und der geht jetzt auch nach hinten. Der geht als erster nach hinten. Er sichert ab. Und wenn wir noch eine Szene haben, da sieht man es vielleicht sogar noch besser, die wir vorbereitet haben, da kann man das erkennen, dass diese Denke so tief drin ist, und hat Walker wirklich einen guten Job gemacht, dass diese Denke so tief drin ist, dass die, wenn sie kommen, hier in der neutralen Zone, guter Backcheck, so, jetzt wechseln sie, jetzt bringen sie die Scheibe nach vorne. Und dann geht's schnell. Das sieht man jetzt auch wieder hier Straubing, dass sie das Spiel schnell machen, nach vorne kommen wollen. Das machen sie gut. Hier. Und dann ist aber der dritte Mann schon wieder da. Der dritte Mann ist der Verteidiger, ist der Stürmer, kommt durch die Mitte durch, der nächste kommt nach. Also es ist immer einer da, auch wenn ein Verteidiger abfällt. Siehst du, wie schnell die zurückkommen? Also diese Art und Weise. Und das letzte war im letzten Drittel. Da ist ein Stürmer, der kommt von der Wechselbank und der geht gar nicht nach vorne. Die kommen jetzt. Lass weiterlaufen. Kannst du durchlaufen lassen, ist gar zu erkennen. Die gehen jetzt wechseln. So, Straubing kommt mit der Geschwindigkeit wieder raus. Und wenn wir jetzt hinten hinschauen, Stopp. Es sind 3 Spieler von Schwenningen schon zurück. Der geht gerade nach vorne, sondern der nimmt sofort seinen Platz ein hinten. Okay. Und das ist was, das hat beim ersten Spieltag schon gesehen bei Schwenningen. Und das verlieren sie ganz, ganz selten. Das heißt, auch Straubing wählt hier den einzig richtigen Weg. Schuss. Und dann gehen sie letztendlich auf Rebound. Bloß Eriksson ist gut, der gibt wenige.
Also interessant zu sehen. Und wenn du sagst, war von Beginn an so, dann hatte man trotz einer schwierigen Vorbereitung, wo ja alle gesagt haben, uiuiui, offensichtlich direkt ein klares System, wie es funktioniert. Man hat ja auch mit Mannheim direkt ein Ausrufungszeichen am ersten Spieltag schon gesetzt. Ja. Wolfsburg geschlagen, die Eisbären geschlagen und jetzt auch Straubing. Das sind allein aus diesen Spielen 11 Punkte. Also Respekt, 11 Stürmer mit Toren. Und Phil Hungerecker, der hat ja einen Doppelpack erzielt in diesem Spiel, in seinem 300. DEL-Spiel. Und der erzählt uns, glaube ich, auch mal, dass das gerade durchaus Spaß macht.
diese Reise stark und was macht die aus?
Ja, wir versuchen einfach zu spielen. Auf jeden Fall einfach zu spielen. Es ist schwierig zu erklären, es macht einfach gerade Bock.
Macht gerade Bock. Ja, hat der Tom Poplauf.
Aber das muss es ja am Ende auch machen irgendwo, ne? Wenn es wahrscheinlich Bock macht, dann läuft einiges einfacher, dann geht der Schlittschuh schneller und der Schuss ist vielleicht genauer. Ich glaube, am Ende des Tages ist es ja immer das Selbstbewusstsein.
Ich wollte es gerade sagen, hier erkennst du das Selbstbewusstsein. Ich würde bei Straubing, wenn wir es gerade gehabt haben, weil die gegeneinander gespielt haben, eigentlich einen Schritt weiter gehen. Das ist von der Spielweise zum richtigen Zeitpunkt sehr geduldig, es ist ruhig, es ist selbstüberzeugt, von der Art und Weise sehr gut ausbalanciert und zum richtigen Zeitpunkt haben sie aber das, was sie letztes Jahr ausgezeichnet hat, nämlich die Schnelligkeit, nicht verloren. Sie sind bloß verantwortlicher meiner Ansicht nach ein bisschen in der Defensive. Durch das, dass sie vielleicht ein bisschen tiefer spielen, aber offensiv sind sie genauso gefährlich, weil sie bereit sind und schnell nach vorne gehen. Ja. Dazu kommt ein überragendes Unterzahlspiel. Da haben sie auch wieder einen Unterzahltreffer erzielt. Ja. Da nutzen sie ihre Geschwindigkeit. Über Tomi und Samanski haben sie am Wochenende einen erzielt. Also das ist insgesamt schon gut. Wenn das Powerplay noch kommt, dann ist das echt eine sehr starke Mannschaft.
Ja, vor allem die Defensive war jetzt nicht zwingend das Prunkstück letzte Saison bei Straubing. Und jetzt haben sie letzte Woche, ich glaube, es waren fast zwei Spiele, wenn du spielübergreifend rechnest, über 120 Minuten ohne Gegentor bekommen.
Zweitwenigsten insgesamt. Und Justin Braun ist vielleicht auch so ein Beispiel, wo sich viele gedacht haben, so, was hat der noch drauf? Der ist jetzt nicht mehr der Jüngste. Kommt der jetzt nur noch hier rüber und gleitet ein bisschen durch. Aber ich glaube, dass der von seinem Mindset schon ganz wichtig ist, was der da hinten drin macht.
Der bringt natürlich eine unfassbare Erfahrung mit.
Ja, wir können das doch alles mal erfragen und die Gefühlslage in Straubing abfragen, trotz des hergegebenen Spiels, vielleicht gestern, möchte ich mal meinen. Wir haben ihn angekündigt und deshalb freuen wir uns, dass er uns zugeschaltet ist. Marcel Müller ist da. Herzlich willkommen.
Servus. Hallo, danke.
Hallo, grüß dich. Marcel, ist ein bisschen ärgerlich. Ne? Ich habe gestern beim Spiel, als ich in Ingolstadt war, auf den Live-Ticker geguckt, ne? Um zu parallel natürlich auch alles mitzubekommen. Dann dachte ich, ey cool, 3-1 Straubing vorne, da haben wir ja morgen einen Sieger hier bei uns in der Sendung. Muss ich die Frage erstmal stellen, warum und wie habt ihr das vielleicht dann doch noch leider hergeben müssen gegen Schwenningen?
Ja, ich glaube, dass wir über 50 Minuten ein gutes Spiel gespielt haben und dann in den letzten 10 Minuten ein bisschen unkonzentriert geworden sind und dann zwei dumme Gegentore durch individuelle Fehler bekommen haben und dann halt das Spiel verloren haben.
Du hast noch einen Treffer beigesteuert natürlich auch, das soll nicht unerwähnt bleiben, weil Rick das auch gerade so ein bisschen hat versucht zu beschreiben, wie Straubing spielt. Die 10 Minuten laufen übrigens, du weißt also, wenn die Uhr tickt, wenn du lange Antworten gibst, ist es ein kurzes Interview von deiner Seite aus. Wenig Fragen, ein Scherz beiseite. Wie ist denn die Art und Weise, wie Straubing spielt, von deiner Sicht zu schildern und wie passt es für dich vielleicht auch gerade in das persönliche Konzept, in der Art und Weise, wie du Eishockey spielen möchtest mit der Mannschaft?
Ja, ich glaube, dass wir den Fokus erstmal auf die Defensive haben und von hinten stabil nach vorne spielen wollen. Und ich glaube, man hat uns dann auch nachgesagt, dass oder in der Vorbereitung nachgesagt, dass die Chancenverwertung noch nicht da war. Das haben wir jetzt, glaube ich, auch ganz gut in den Griff bekommen in den ersten 9 Spielen. Und wir können im Großen und Ganzen zufrieden sein, da wo wir jetzt stehen.
Lass uns mal vorne anfangen. Wie ist es eigentlich für einen Berliner in Niederbayern?
Direkt so eine Kulturfrage, stark.
Nee, gut, richtig gut.
Richtig gut.
Wann hast du dich? Alles gut.
Wann hast du dich entschieden, Maler? Entschuldige, jetzt habe ich dich zweimal unterbrochen, bitte.
Ja, alles gut. Nee, also um deine Frage ein bisschen genauer zu beantworten, ich fühle mich sehr wohl. Die Familie fühlt sich wohl, Kinder, Frau und wir wurden herzlich aufgenommen und das ist tipptopp bisher.
Jetzt warst du ja letztes Jahr Topscorer in der DL2. Wann hast du dich entschieden zu sagen, du weißt du was, ich gehe nochmal zurück in die DL und es soll Straubing werden?
Ja, das war tatsächlich ziemlich spät, im Juli erst. Da war ich lustigerweise auf dem Trainerlehrgang in Füssen für die C-Lizenz. Da kam dann der Anruf vom Hospi, der ja auch mein Agent ist, und hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Und dann nach kurzer Überlegung und Rücksprache auch mit der Familie und der Frau hat es ganz gut für mich gepasst und bin froh, dass es so jetzt gekommen
ist. Ja, da ist aber natürlich die Frage, wenn man den Schritt in die DL2 gemacht hat, ich sage jetzt mal sportlich, könnte man deuten, das ist schon der erste kleine Schritt Richtung Vorruhestand, ohne das jetzt natürlich respektiere ich Richtung DL2 zu meinen, aber ich glaube ja auch, du hattest da eh eine Klausel im Vertrag, dass das auch wieder möglich ist. Also im Hintergedanken muss das ja drin gewesen sein, nicht nur durch die Performance von dir in der DL2.
Ja, also ich muss sagen, diese Entscheidung ist mir letztes Jahr ganz, ganz schwer gefallen. Jeder, der mich kennt, der und mit dem ich gesprochen habe, dem bin ich ganz schön auf die Eier gegangen, wenn man das so sagen kann. Und das war echt eine schwierige Entscheidung für mich. Und eigentlich war das Ziel, in einem Jahr wieder aufzusteigen mit Krefeld. Ich dachte, wir haben die Mannschaft. Das hat natürlich leider dann nicht geklappt. Und als Sportler, glaube ich, hat man immer den Anspruch, das Höchstmögliche zu spielen. Und als es dann diese Möglichkeit gab, bei so einem Top-Team, sage ich mal, in der Liga spielen zu können, habe ich das ergriffen, ja.
Aber jetzt mal rückblickend, Maler, du warst 18, 19, hast du gar nicht gespielt. Wenn ich jetzt mal, zu dem mal ganz ehrlich, wenn ich so das Gefühl gehabt habe, danach hast du in Köln nie mehr dieses Selbstvertrauen, auch dieses offensive Selbstvertrauen entwickeln können. Wenn du jetzt so mit einem Jahr oder einem halben Jahr so zurückschaust, war das vielleicht genau der richtige Schritt, dass du dich in der DL2 da einmal freispielst, 70 Punkte, ich glaube 24 Tore, wieder diese Leichtigkeit findest?
Ja gut, also ich sag mal, nach so einer Verletzung, wo es 50-50 steht, dass man überhaupt wieder spielen kann, war ich erstmal froh, überhaupt zurückzukommen. Und ja, Köln war dann natürlich auch eine schwere Zeit dann mit Covid. Das hat, glaube ich, jeden Spieler auch mitgenommen außerhalb vom Eis mit den Gehaltsverzichten und alles. Und ich habe mich jetzt nie unwohl gefühlt oder so. Ich habe mich jetzt auch nie gefühlt, dass ich kein Selbstvertrauen habe oder sonstiges. Aber wie du gesagt hast, das kann natürlich ein Schritt zurück, kann auch immer zwei Schritte nach vorne bedeuten. Und ich hatte jede Menge Spaß letztes Jahr in Krefeld und habe das auch nicht bereut, im Nachhinein dort gelandet zu sein in der DL2. Das muss ich natürlich auch ganz klar sagen.
Weil Rick das gerade sagt, diese Probleme, diese Verletzung, du sagst ja gerade selber, ist nicht ganz klar, ob man da nochmal dann auch zurückkommt. Dann hat man ja auch schon die Gedanken vielleicht, okay, eventuell ist das hier schon ein Karriereschlussstrich, den man ziehen muss. Wie happy bist du jetzt auch eben durch die verschiedenen Jahre? Rick hat es gerade gesagt, Köln, jetzt bist du eben auf einmal wieder in Straubing gelandet, über die DL2, dass du jetzt wieder DL-Hockey spielst und auch mit einer Mannschaft natürlich zusammenspielst, wo echt viel gehen kann, die sich in den letzten Jahren natürlich brutal entwickelt hat und in der deutschen Eishockey-Liga immer oben mitspielen kann.
Ja, das ist natürlich super. Also, dass ich überhaupt Eishockey spielen kann nach so einer Verletzung, ist ja schon ein Geschenk eigentlich, weil ich saß wirklich im Büro und da hieß es 50-50 und ja, da ist beinahe eine Welt für mich zusammengebrochen und von daher bin ich froh, dass ich überhaupt noch Eishockey spielen kann und auch so, wie ich es machen kann, ohne Schmerzen. Also wirklich nochmal danke an die Docs da in der Mediapark-Klinik in Köln und ja, das ist einfach schön, bei einer guten Mannschaft spielen zu können, die jetzt auch in dieser Saison bisher erfolgreich ist. Da macht das Ganze nochmal mehr Spaß, oben an der Tabelle zu stehen. Auch wie der Phil gerade im Interview gesagt hat, das ist einfach geil und macht Laune im Moment.
Ja, nur um das nochmal einzuordnen, war, glaube ich, ein Knorpelschaden. Ne? Dann hat die Patellasehne, glaube ich, nicht mitgemacht und ja, dann haben sich da die Probleme ja so ein bisschen hochgezogen. Insofern 35 und kein bisschen oldie jetzt, oder? Das können wir nochmal kurz so festlegen.
Ja, ich fühle mich wie 25.
Okay. Du spielst mit Bradley und Connolly in einer Reihe. Ihr seid schnell, ihr seid spielstark. Wie würdest du sagen, was macht euch aus? Was macht euch so stark als Formation?
Ja, ich denke, dass wir alle drei ziemlich ähnliche Spielertypen sind. Jeder hat ein gutes Auge, einen guten Schuss, kann auch ein Tor schießen. Und ich denke, dass wir uns generell ganz gut ergänzen. Auch wenn der Cons, also der Connolly, auch schon mein Alter erreicht hat, sage ich mal. Ich glaube, wir sind ein Jahr jünger. Denke ich, halten wir ganz gut mit und können auch dem Spiel unseren Stempel aufdrücken und das macht dann natürlich auch Spaß.
Ja, wir haben ja auch eben schon angesprochen, dass du ja einen Treffer auch erzielt hast im Spiel gegen Schwenningen, aber du hast ja generell auch in den ersten beiden Partien einen Treffer erzielt, da insgesamt 3 Punkte gemacht, also direkt zu Beginn. Welche Wichtigkeit hatte vielleicht für dich auch dieser persönliche Start?
Ja, ist natürlich immer wichtig. Ich meine, man sieht es ja bei Mitspielern, die dann halt jetzt das letzte Spiel gewartet haben auf ihr erstes Saisontor. Die haben dann schon angefangen zu überlegen, was machen sie falsch. Und von daher ist es immer gut, früh sein Täuschen zu bekommen oder auch mal eine Vorlage. Und bin ich froh, dass es so gut geklappt hat.
Es klappt ja immer gut mit deinem Schläger. Den hast du jetzt schon seit vielen Jahren. Einer der wenigen, die noch diesen gelben alten, ich weiß gar nicht, ist es Warrior?
Nelson Warrior, ja.
Ja, haben gibt's
top neueste Modell auf jeden Fall. Also ist kein alter.
Ist kein alter.
Nee, nee.
Der ist bloß, hast du von der Farbe so behalten?
Sprühst du selber an.
Ja, genau. Du kannst jetzt, bei Warrior ist es ganz gut, du kannst halt wirklich jede Farbe bestellen, die es, glaube ich, auf der Welt gibt. Und,
Magenta wäre übrigens ein guter Vorschlag, Marcel, als nächste Farbe. Magenta würde ich vorschlagen, vielleicht im nächsten Mal.
Ja, ich weiß, dass die neuen kommen jetzt nächste oder sollen diese Woche kommen. Das ist eine andere Farbe auf jeden Fall.
Oh, es wird eine andere Farbe. Da schauen wir natürlich genau drauf, ob das dann auch so weitergeht.
Und ob es genauso funktioniert wie aktuell.
Natürlich.
Ja, ich bin ich nicht so abergläubig. Also
bist du nicht?
Nee, das habe ich mir abgewöhnt. Also,
okay, was war es mal? Kannst du das dann verraten, wenn es nicht mehr so ist?
Ja, na, man hat ja dann immer so seine Ticks gehabt, keine Ahnung, dass man den Schläger immer an die gleiche Stelle stellt in der Kabine oder gleichen Tape-Job am Schläger hat und das habe ich mir aber abgewöhnt, dann macht man sich am Ende nur selber verrückt, bin ich der Meinung und da gibt es ja einige spezielle Leute in der Liga, die wir alle kennen, die speziell sind.
Die können das dann machen. Ihr seid ihr nach 9 Spielen auf Platz 1. Bist du überrascht, dass ihr auf Platz 1 seid und was glaubst du, ist mit der Mannschaft drin?
Also ich glaube, aktuell sind wir Zweiter, ne?
Platz zwei, pardon. Ja, Entschuldigung.
Über die Eisbären reden wir doch gleich noch. Wir waren doch erst beim Zweiten angelangt. Ja,
schau mal, ich habe hier aufgeschrieben auf Platz 1, dann lese ich es eiskalt so vor. Okay, auf Platz 1, ich stelle die Frage nochmal neu.
Aber wir haben ja vorher auch gesagt, Rick, dass er zur Einordnung. Es waren ja schon verschiedene auf der 1. Deshalb,
ihr wart mal auf Platz 1, jetzt seid ihr auf der 2, sehr weit vorne. Bist du überrascht, dass ihr so weit vorne seid? Und was ist mit euch, was ist drin für euch diese Saison?
Ja, also überrascht ist immer so ein komisches Wort, muss ich sagen. Ich denke, dass nach unserer Vorbereitung uns das keiner zugetraut hat und ich glaube auch nicht viele in unserem Fanlager, sage ich mal. Aber ich denke, seitdem wir die Saison gestartet haben, spielen wir solides Eishockey. Ich glaube, ihr habt es jetzt auch thematisiert, dass wir defensiv sehr gut stehen, was uns auch einige Spiele schon gewonnen hat. Wir haben, ich glaube, 2 Spiele 1-0 oder 2-1 gewonnen. Und aktuell läuft es gut. Das wollen wir weiterführen. Am Freitag gegen die Eisbären wollen wir wieder den ersten Platz zurückholen und dann möglichst lange dort oben stehen.
Nein. Ja, das ist doch eigentlich fast ein perfekter Übergang. Was hast du noch?
Eine Frage habe ich noch. Was mich wirklich interessiert, wie Justin Braun ist ein Spieler kommen. Ich habe es vorher gerade gesagt, das hat mich ein bisschen überrascht, dass der in die deutsche Eishockey-Liga kommt mit fast 1000 NHL-Spiele. Kannst du den mal ein bisschen so charakterisieren? Hat der spezielle Position auch vielleicht bei euch in der Kabine? Also jetzt nicht, wie er sitzt, sondern so als Mensch?
Speziell jetzt nichts. Also der hat sich ganz normal eingefügt, wie jeder andere auch. Und ich glaube, man muss halt sagen, auf dem Eis sieht man es, warum er in der NHL so lange gespielt hat. Da passieren sehr, sehr wenige Fehler. Der erste Pass kommt immer an und sitzt immer auf dem Schläger. Und das macht halt die Jungs aus, die drüben jahrelang in der NHL spielen, dass die immer das Richtige auch richtig machen, die Kleinigkeiten richtig machen. Und deswegen spielen sie in der besten Liga der Welt.
Ja, cool.
Aber vom Typen her ist es absolut einwandfreier Charakter, hat sich super in die Mannschaft eingefügt. Man hat oder man denkt nicht, dass der Mann 30 Millionen auf dem Konto hat und denkt, er ist irgendwie was Besseres.
Also er wedelt mit den Bankauszügen rum oder was? Deshalb weißt du das jetzt vielleicht.
Genau, kommt mit den Scheinen rein jeden Morgen.
Nein, sehr schön. Und übrigens gutes Outfit, sehr professionell auch zu dieser späten Stunde hier noch im offiziellen Straubing Tigers Outfit uns zur Verfügung zu stehen.
Wurde mir extra aufgetragen und macht man dann natürlich.
Dachte ich schon.
Was der Arbeitgeber von einem verlangt.
Ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass es dein Schlafanzug ist. Marcel, super vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Super, und dass der Schläger weiter heiß bleibt. Alles Gute für dich und die Straubing Tigers natürlich. Beste Grüße.
Dankeschön.
Ciao.
Alles Ciao. Gute. Viel Spaß.
Ciao.
Ja, cool. Soweit Marcel Müller, der ja auch schon angesprochen hat, interessantes Spiel kommt auf sie zu gegen die Eisbären Berlin. Die müssen wir noch thematisieren, weil die sind Erster.
Das ist richtig.
Die sind Erster, 4 Siege in Serie und dabei mal ganz kurz geschmeidig 23-4 Tore. Und 2 Shutouts waren auch noch dabei. Auch wir haben am Freitag in der Konferenz natürlich diese eine Reihe rausgehoben, aber man muss sie eigentlich noch mal rausheben, ohne irgendwie alle anderen zu vernachlässigen. Aber was die Herren Nöbels, Föderl und Boitschak da gerade absolvieren, ist, wie sagt man, à la Bonheur.
Ja, ist sehr gut. Interessant, dass es ohne Byron funktioniert. Also man ist nicht zurückgegangen in diese alte Aufstellung. Aber das wäre mir jetzt zu wenig, nur diese Reihe rauszunehmen. Ja, die hat in den letzten 4 Spielen brutal abgelegt. Da haben sie in den letzten 4 Spielen gemeinsam Nöbels, Boitschak und Föderl 8 Tore erzielt. Aber wenn man jetzt mal herschaut, wer ist neu gekommen? Tiffes, ist neu gekommen, drittbester Scorer. Dann ist Byron gekommen, Ronning, Eder, die haben jeweils 4 Tore erzielt. Ja? Das ist schon Qualität, die einfach neu dazugekommen ist und die zusätzlich die Tore erzielt. Das heißt, ja, diese Reihe mit Föder, Nöbels und Boyczak liefern momentan brutal gut ab, aber es kommt definitiv mehr als nur Secondary Scoring.
Jetzt kommt ja Cormier auch noch.
Cormier, genau.
Der 3 Spieler hat natürlich, ne?
Genau, aber ich meine damit, das sind auch die Neuzugänge, was man sich erhofft hat,
ja,
dass man neue Offensive hat. Die haben eingeschlagen und dementsprechend liefert Berlin momentan auch ab und ist an erster Stelle.
Ja, aber lass uns trotzdem, ich bleib dabei und hack darauf rum, also was die Reihe gemacht hat in diesen letzten 4 Spielen, waren 23 Punkte, 9 Tore, 14 Assists. Wow. Und ein Tor gucken wir uns mal an, Mikey, von Zach Boyczak.
Genau, aus dem Spiel gegen Iserlohn von
da war der Schläger im
Hochhof. Letzter Woche Dienstag, glaube ich.
Berlin weiß, wechselt jetzt gerade einmal durch, sehen wir, Aufbau von hinten, man lässt sich Zeit, Pass über Bande, gutes Verständnis hier, dann geht schnell, tick, tack und toe, wie manche so schön sagen. Es ist einfach ein gutes Spielverständnis, tick, weil tick ich glaube, Föderl hat unter Beweis gestellt seit vielen Jahren, dass er einen extrem guten Schuss hat. Boyczak ist, glaube ich, einer, der da wirklich gut noch dazu passt, ist auch gerne einer mal, der in den Zweikampf reingeht. Nöbels hat ein brutales Spielverständnis. Die Art und Weise, wie er spielt, das ist auch sehr elegant. Es schaut sehr elegant aus. Kopf immer oben, verteilt die Scheiben. Gut, hat selber einen guten Schuss. Und ja, es läuft bei denen. Ich möchte bloß nicht die anderen versäumen zu erwähnen, weil da ist es wirklich so, dass da mehr da ist als nur eine Formation. Man lebt eben nicht nur von einer Formation und wenn die trifft, dass man gewinnt, sondern da kommt definitiv auch noch was von Verteidigern und eben auch die Spieler, die wir schon angesprochen haben.
Ja, und du siehst auch, ne, du kannst mal auch ein absolutes Grützenjahr haben, du kannst Lehren daraus ziehen, du kannst auch mit dem gleichen Trainer weitermachen, weil er ein Meistertrainer ist und offensichtlich dann auch mit einer etwas neueren Mannschaft, mit der Vorbereitung und vielleicht auch mit einem besseren Start sofort auch wieder natürlich in Richtung Tabellenspitze performen kann und dann ist erstmal alles gut und man muss nicht immer hektisch auf den Trainer-Button drücken.
Ja, ne? Haben wir letztes Jahr auch thematisiert. Mhm. Letztendlich war es ja auch so, dass wir gesagt haben, du brauchst da Eier. Also die waren am 13. Platz als Meister festzuhalten am Trainer, wo alle gesagt haben, was soll der Scheiß eigentlich? Aber eigentlich zu wissen, hör mal zu, wer wäre denn da auf dem Markt? Welchen Trainer holst du denn, der besser wäre? Mir ist keiner eingefallen zu diesem Zeitpunkt. Deswegen, ja, du kannst so ein Jahr haben. Ja. Und dann, wenn du dich entscheidest, zu sagen auch, ich glaube, dass Hildebrand ein guter Rückhalt ist, auch bisher. Und dann kann man auch Ballett tanzen. Das ist übrigens Ronning, der hier sich ohne Kufe quer durchs Eis geschoben hat. Das ist unangenehm, aber er hat es ganz gut und elegant gemacht, so wie ich finde.
Ja, und elegant bewegt sich auch der Mann auf dem Eis, den wir jetzt in diese Sendung reinnehmen, in der Eishockey-Show. Wir freuen uns, denn wir haben ja schon angekündigt, wir wollen heute auch ein bisschen Regelkunde betreiben. Ja, natürlich. Tut uns gut, tut allen gut, tut auch den Fans gut. Dann nochmal in Medias Res zu gehen, gab ja zuletzt vielleicht so ein bisschen leichte Verwirrung beim Thema hoher Stock. Deshalb sozusagen unser Pfiff der Woche, wenn man so will. Und es geht um das Stichwort Follow-Through-Bewegung. Und wir freuen uns über Marian Rohatsch, der da sein sollte. Marian, herzlich willkommen in der Eishockey-Show.
Ja, guten Abend in die Runde und danke, dass ich dabei sein darf heute.
Ja, absolut. Wir brauchen ja professionelle Unterstützung vom einen, der weiß, wie es geht, wenn es um das Regelwerk vor allem natürlich geht.
Hast du da hinten auf dem Kalender deine Spiele, die du pfeifen musst? Ist da alles eintragen, welche Turniere da sind, welche Spiele, welche möglichen Einsätze da sind?
Arbeitet durchgehend, da ist alles.
Völlig langweilig ist der Stundenplan der Kinder.
Achso, hättest ja bessere Geschichte erzählen können, wenn ich sowas schon hinlege. Jetzt bin ich total investigativ unterwegs, dann sagst du, es ist der Stundenplan der Kinder, Digi.
Ja, aber ich darf es euch auch nicht sagen. Ihr wisst ja, wir dürfen unsere Ansetzungen nicht preisgeben. Es wird immer am Spieltag erst veröffentlicht, um 12 Uhr. Und von daher ist es auch, ich glaube, auch nicht zu lesen, wann meine Tochter morgen in der Früh in der Schule sein muss.
Das ist gut. Muss alles korrekt organisiert sein im Hause Rohatsch, merke ich da. Wunderbar.
So ist es, genau.
Bei mir hängt es am Kühlschrank, also von daher.
Und da hängt es tatsächlich nochmal.
Am Kühlschrank ist er oft.
Marian, komm, lass uns einsteigen, bevor der Herr Goldmann hier noch weitere investigative Fragen stellt, die uns nirgendwo hinbringen. Wir wollen ein bisschen Regelkunde betreiben, viel wichtiger.
Ja.
Ich habe gesagt, Follow-Through-Bewegung. Erstmal grundsätzlich nochmal hoher Stock. Fang doch einfach mal an, uns diese Regel grundsätzlich zu skizzieren. Wir wissen natürlich, es geht jetzt nicht um den hohen Stock abgefälscht beim Tor, sondern es gibt ja eben Richtung Follow-Through schon ein paar Dinge, die wir vielleicht noch mal ein bisschen genauer erörtern und beäugen müssen.
Ganz genau. Also der hohe Stock ist bei uns im Regelbuch unter der Regel 60 definiert. Der ist wenn man den Spieler im Gesicht erwischt, das ist relativ einfach für die Leute dann zu wissen, über Schulterhöhe, der ist strafbar, der ist mit 2 Minuten zu ahnden, wenn man ihn unabsichtlich erwischt. Er ist auch mit 2+2 zu ahnden, wenn man ihn dadurch oder mit einem hohen Stock der Verletzung zufügt. Mhm. Genau, also das ist mal die Grundregel an sich. Über Schulterhöhe im Gesicht des Gegners hat der Schläger nichts verloren. Die Spieler sind, wie man so oft hört, verantwortlich und sollten Kontrolle über ihr Arbeitsgerät haben. Passiert halt im Eifer des Gefechts sehr häufig, dass er dann im Gesicht des Gegenspielers landet. Und wenn wir uns sicher sind, wenn wir das sehen, ahnden wir das mit einer Strafe und im Verletzungsfall dann eben mit einer 2+2. Und diese 2+2, das ist eine Besonderheit, dürfen wir, wenn wir das für nötig erachten, kontrollieren am Video, um die Strafe zu bestätigen. Wir müssen also eine Strafe aussprechen, den Spieler auf die Strafbank setzen und können dann im Zweifel, ganz oft ist es so, dass der hohe Stock im Zweikampf passiert und man auch nicht sicher ist, oder man ist sich sicher auf dem Eis, man spricht die Strafe aus und hat man doch irgendwie Zweifel, die Spieler meckern, es war ja der eigene Mann, dann können wir das überprüfen, im besten Fall natürlich bestätigen, aber manchmal trügt der Schein oft am Eis, wir haben vielleicht nachher auch ein Beispiel dazu sehen, wo man sich auch mal täuscht. Mhm. Und dann haben wir eben das Mittel Videobeweis, um diese Strafe auch bei einem Irrtum komplett zu revidieren.
Lass mal das mal reingehen.
Das sind so die strafbaren Handlungen.
Ja, ja. Finde ich interessant. Wie schwer ist es? Du hast gerade angesprochen im Zweikampf, wenn zum Beispiel 3 Leute auch auf dem Eck sind, dann haut einer von unten rein, will den Schläger hoch, dann kommt ein Dritter dazu, will von oben noch rein. Wie schwer ist es für euch zu sehen und was ist eure Aufgabe, damit ihr es besser seht, ob der Stock hochgeht? Kommt es da viel auf Body Position drauf an, also wo ihr steht, wie ihr den Winkel seht? Oder ist es nur Aufgabe von einem Schiedsrichter?
Also in der Regel ist es so, weil du sagst, es ist schwierig, der hohe Stock ist die meist verpasste Strafe bei uns im Schiedsrichterwesen, nicht nur bei uns, auch in allen anderen Ligen. Mhm. Sie ist sehr schwer zu sehen. Wir müssen uns ja sicher sein. Oft im Zweikampf verdeckt der Gegenspieler den besten Winkel dazu. Deswegen, auch wenn wir es im Nachgang analysieren, fragen wir uns immer zusammen mit dem Kollegen, mit dem Coach, wie können wir uns besser positionieren, um es zu sehen. Also ja, das Positionsspiel ist wichtig. Und dann teilen wir uns das natürlich auf. Je nachdem, wo die Aktion passiert, ist der R1, also der Schiedsrichter, der sehr nahe unten im Drittel ist, nahe dran. Und der passt vielleicht auf den Beinstellen auf, guckt auf den Puck. Und der Kollege, der draußen an der blauen Linie ist, hat den Fokus dann Oberkörper aufwärts und hat vielleicht auch manchmal die bessere Sicht. Okay. Manchmal fragen sich die Zuschauer, ja, der sieht das nicht, der steht direkt daneben. Aber in dem Moment kreuzen vielleicht gerade 2 Spieler aneinander, er hat den Rücken zueinander. Und der Kollege von draußen hat da auch die entspanntere Sicht, weil er auch sich nicht so bewegen muss wie der im Drittel und kann da dann aushelfen. Also es ist sehr schwer zu sehen, wie du sagst, Rick. Und manchmal...
Da kommt schon eine Frage rein, Marian. Ja, genau, das kommt noch dazu. Marian, da kommt schon eine Frage rein zum Verständnis über Schulterhöhe. Es gibt ja Spieler, die sind größer, kleiner. Erklär das genau, welcher Stock von welchem Spieler, wo zählt die Schulter?
Genau, also immer eigentlich ist es so vom Gegenspieler. Ja, die Schulter zählt in dem Fall. Da kann der kleine Spieler nichts dafür, nur weil der Große ihn nicht über seiner Schulter hat. Also ist immer so, auch ein bisschen ermessen, muss man dazu sagen. Aber generell hat der Schläger im Gesicht des Gegenspielers nichts zu tun, egal wie groß er ist. Deswegen geht man immer vom Gegenspieler aus.
Nehmen wir an, ein Spieler kommt dem anderen Spieler entgegen. Er beugt sich sehr weit nach vorne, ist ganz tief, nur ein bisschen über dem Boden, kriegt den Schläger trotzdem ins Gesicht. Ist das ein hoher Stock, auch obwohl der vielleicht bloß 60 Zentimeter hoch ist?
Nein, in der Regel ist es kein hoher Stock, weil, also es kommt natürlich darauf an, ist es eine Bewegung, die gewollt, gezielt Richtung Kopf geht, dann reden wir vielleicht auch über einen Stockschlag, ja, aber ein hoher Stock liegt dann vor, wenn er wirklich über Schulter ist, und in dem Fall ist auch, das sind Ermessenssachen, ist es aus dem Spielgeschehen raus, ist er selber Schulterspieler, ist es ein Unfall, oder nutzt der Gegenspieler, der es auch aussieht, hat uns, der ist vielleicht ein bisschen tiefer, ich gebe ihm einen und dann kann ich auch über einen Stockschlag nachdenken.
Ja, dann lass uns doch.
Aber in der Regel im Gesicht hoher Stock.
Dann lass uns doch, Marian, das vielleicht nochmal auch visualisieren, indem wir auf ein paar Szenen schauen. Maike, du hast die am Start.
Ich habe die erste, ja. Das war jetzt aus dem Spiel Frankfurt gegen Schwenningen, wo Chad Nearing den Schläger vom Schwenninger Spieler ins Gesicht bekommt. Gleich kommt nochmal eine Wiederholung.
Genau. Und das hier ist auch mein Spiel. Man sieht mich jetzt gleich im Bild, wie ich mit ihm rede. Der Spieler weiß, was passiert ist. Er beschwert sich nicht. Wir haben jetzt immer über den strafbare hohen Stock gesprochen. Hier ist ein klassischer straffreier hoher Stock. Die sogenannte Follow-through-Regel, die wir haben, eine natürliche Schussbewegung oder Passbewegung beim Ausziehen oder beim Durchschwingen eines Schusses. Also es muss schon natürlich sein. Man sieht, der Schwenninger will den Puck klären und der Chad Nearing läuft ihm da unglücklicherweise direkt in diesen Schuss rein. Er weiß es auch. Die Spieler kennen die Regel, er blutet. Tut mir in dem Fall auch leid für den Spieler. Aber es war hier, man sieht es jetzt gleich nochmal perfekt, ein klarer Schussbewegung, unglücklich, straffrei. Das ist eine klassische Follow-through-Bewegung. Wenn der Puck am Eis ist, der Spieler passt oder schießt, ist das straffrei. Anders ist, wenn der Puck aus der Luft geschlagen wird, dann ist es wiederum den Spieler seine Verantwortung. Wenn er ihn im Gesicht trifft, ist eine Strafe.
Genau. Ihr könnt euch was anschauen. Du hast das eben schon skizziert. Und deshalb haben wir, glaube ich, auch noch die nächste Szene, um das auch nochmal ein bisschen näher zu bringen.
Genau, das ist jetzt eine Szene aus den Playoffs der vergangenen Saison, Wolfsburg gegen München. Ich glaube, da warst du auch mit dabei. Ja. Genau, und hier reden wir, glaube ich, auch wieder über die Follow-Through-Geschichte.
Ja, und also man sieht mich hier, ich zeige die Strafe an, es spricht alles für einen hohen Stock. Ich war mir auch sehr sicher, dass er ihn erwischt. Follow-Through würde ich hier sagen, es ist ein Puck-Battle, es ist keine Schussbewegung. Das ist wirklich ein Zweikampf drum. Also wenn er ihn wirklich im Gesicht hoch erwischt, ist es für mich eine Strafe. Man sieht aber, und der Maxi Kastner war in dem Fall verletzt, ich habe eine 2+2 ausgesprochen, war mir in dem Fall sicher, überprüfe das im Spiel und sehe, dass der Wolfsburger Spieler den Stock am Eis hat. Er kämpft um den Puck, er hat ihn nicht irgendwo hoch und in dem Fall, wie du vorher gesagt hast, taucht der Maxi da ziemlich tief runter und läuft ihm in den Schlägerschaft. Die Bilder sind eindeutig, widerlegen meine Entscheidung auf dem Eis. Ja. Und ich konnte die dann korrigieren und in dem Fall die Strafe komplett zurücknehmen.
Okay, dann ist auch irrelevant, weil natürlich ist es kurz vor einer Passbewegung, die aber gar nicht zustande kommt, dann ist das nicht sozusagen für mein Verständnis.
Das halte ich für einen Puck-Battle, die kämpfen um den Puck.
Okay.
Er will ihn vielleicht, aber er hat eigentlich mit dem nichts zu tun. Es ist für mich ein Zweikampf um den Puck, keine Schussbewegung. Aber in dem Fall auch straffrei, wie man gesehen hat.
Dann haben wir noch eine Szene, da muss ich zugeben, ich glaube, ich bin 40 Jahre im Eishockey, sowas habe ich noch nicht gesehen, passiert im Münchenspiel gegen...
60 Jahre alt, 40 Jahre beim Eishockey.
Naja, ich habe mit 4 angefangen. Spiel sie mal ein.
Ja.
Und zwar bricht da ein Stock. Jetzt hier. Und dann fliegt das Ding in der Gegend rum.
Also wie du sagst, ich bin jetzt auch schon seit 10, 11 Jahren Schiedsrichter. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Sehr kurios. Passbewegung, legal, er trifft ja nicht den vorderen, sondern sogar den dritthinteren. Das ist wirklich so etwas, was, wie man so schon sagt auf Englisch, bad luck, ist wirklich ein Unfall. Mhm. Kann weder der Spieler, der ihn ins Gesicht bekommen hat, der kann sich da jetzt zusammennähen lassen, aber der Spieler, der den gebrochenen Stock hat, kann nichts für. Das ist ein klassischer Unfall. Sowas passiert, wie du schon sagst, ich bin 40 Jahren, ich habe es jetzt nicht wieder einmal nicht erlebt.
Ich finde, da haben wir schon mal einige Szenen aufgeklärt und vielleicht auch dazu beigetragen, für mehr Verständnis, für mehr Regelwissen. Und natürlich geht es, das hast du ja gerade auch bei der Szene zuvor selber geschildert, unglaublich schnell. Du fällst die Entscheidung. Zum Glück in gewissen Momenten darfst du natürlich ja mittlerweile dann auch ein Review nehmen. Die Frage dann vielleicht noch abschließend an dich, Marian. Wie viel schwerer ist es denn jetzt? Du hast gesagt, 10, 11 Jahre bist du locker dabei. Wie viel schwerer ist es geworden? Wird es immer schwerer? Ist es einfach für einen Schiedsrichter, ich würde mal sagen, immer ein größeres Paket? Oder wie würdest du die aktuelle Aufgabe für dich schildern?
Genau, das, was du sagst, es ist ein sehr schneller Sport. Er wird immer schneller. Wir sind geschult und trainiert, das zu tun. Wir sind nicht perfekt. Wir versuchen, das bestmöglich zu ahnden. Aber es sind immer noch Entscheidungen in Real-Time, die auch ein Judgment mit drinnen haben. Und die werden nie perfekt sein. Wir versuchen sie so oft es geht richtig zu machen. Manchmal haben wir das Tool, sie zu korrigieren, wenn sie falsch sind oder zu bestätigen. Aber wie du sagst, es wird immer schwerer und schneller dadurch. Und dem stellen wir uns. Also das sind jetzt keine Ausreden, aber nur, wie du sagst, ein bisschen Verständnis dafür zu haben. Und auch die Regeln, und das finde ich auch gut, dass ich da heute mal ein paar Sachen dazu sagen darf, auch für den Zuschauer im Stadion oder am Fernsehen zu erklären, ja, hat er denn das nicht gesehen? Hier in Frankfurt weiß ich, die Halle hat getobt. Ja, ich habe es gesehen, aber ich wusste halt, es ist straffrei. Aber dass man auch weiß, ja, es ist ein straffreier hoher Stock. Weil das er im Gesicht war, das glaube ich, haben haben die meisten dann auch wahrgenommen. Und deswegen ist es schwierig, aber es freut mich, dass wir auch Transparenz geben dürfen, warum und weshalb solche Entscheidungen und so ausfallen. Wir sind auch, das wissen wir, nicht perfekt und machen den ein oder anderen Fehler und versuchen das natürlich in der Nachbearbeitung mit unserem Coach, mit der Liga zusammen, mit unserem Berater, die wir auch aus der NHL haben, immer wieder aufzuarbeiten und einzustellen oder einfach zu minimieren, weil fehlerfrei werden wir nie sein.
Es kommt auch nur positives Feedback in der Kommentarleiste. Coole Idee mit dem Schiedsrichter. Danke auch an dich, Marian, wird hier auch ausgerichtet. Sehr gerne. Und grundsätzlich ohne euch gibt es den Sport nicht. No ref, no game. Also von daher sehr cool, dass du heute da warst.
Das ist
perfekt. Und jetzt nehme ich auch noch die Zeit, Werbung zu machen. Ich bin ehemaliger Spieler, wir suchen Schiedsrichter, wir haben wirklich ein großes Leck an Schiedsrichtern, egal in welcher Liga. Wir haben leider die höchste Nachwuchsliga teilweise nur mit 2 Schiedsrichtern besetzt, weil wir keinen Nachwuchs mehr haben. Auch die Jungen sind ein bisschen abgeschreckt, was alles denen entgegenschlägt, schon im Nachwuchsbereich. Wir tun alles dafür, Aufklärung zu machen, die Leute mitzunehmen. Denn wie du sagst, wir brauchen die Schiedsrichter, auch für die Kleinen schon, denn die tut es mir am allermeisten leid, wenn vielleicht sogar Spiele abgesagt werden, es kommt auch vor. Und da jeder, der sich angesprochen fühlt im Nachwuchsbereich, der sagt, hey, ich habe es auch lernen müssen, als ich die Spielerkarriere verlassen habe. Und es macht Spaß, auch wenn es manchmal mit Gegenwind ist. Aber ich kann es nur jedem ans Herz legen, der vielleicht dem Sport verbunden bleiben will, vielleicht nicht das Geld damit verdienen kann als Spieler, dass er zum DFB kommt und sich versucht dran. Wir können jeden brauchen, der das Talent hat und eifrig dabei ist.
Ist hoffentlich da draußen angekommen. Danke auch für die Worte und für deine Zeit und eben auch die Transparenz, weil das hast du richtig gesagt, Fehler macht man immer und ich finde, es ist immer wichtig, dass man darüber sprechen kann. Demzufolge nehmen wir das gerne so an und sagen, klasse, dass du dabei warst. Beste Grüße. Danke, Marian.
Ciao. Sehr gerne. Ciao. Schönen Abend und noch viel Spaß heute.
Danke. Danke dir.
Danke.
Ciao.
Sehr gut.
Ja, immer cool, dann nochmal in die Regelschule zu gehen.
Sehr gut, sehr gut. Ich hab es verkniffen, aber es ist eigentlich da. Ich wollte eigentlich sagen, der Schiedsrichter kriegt auch immer was umsonst zum Trinken. Aber das passt nicht, deswegen haben wir es einfach nicht gemacht.
Das stimmt, ja. Ich habe jetzt ganz vergessen zu fragen, hinten war noch ein Monitor an, ob er die Kinder da kurz geparkt hat vor dem Monitor. Pädagogisch wertvoll.
Kann sein. Ja. Aber bevor wir zur NHL gehen, vielleicht noch 2 Clubs, die wollte ich nur kurz drüber sprechen. Machen wir ganz kurz. Bremerhaven.
Ja.
Möchte ich nur kurz aufnehmen, weil die haben jetzt auch 4 Siege in Folge geholt. Hat meiner Ansicht nach einfach wieder viel mit Urbas zu tun und mit Jeglic. 6 Tore erzielt, jeder 7 Scorerpunkte in diesen 4 Spielen. Und auch Frankfurt, glaube ich, muss man rausnehmen. Auch Frankfurt, 3 Siege in Folge. Matuschkin sich da wirklich am Wochenende richtig heiß gespielt, paar geile Tore erzielt und die Bockreihe trifft. War ja am Anfang schon so, dass sie viel von der 2. neu formierten Reihe gelebt haben, aber jetzt die Reihe um Rowney, Bock und Cremarosa auch voll drin und dementsprechend hat es auch für Frankfurt 3 Siege in Folge gegeben. Dann haben wir die DL für meine Begriffe abgehakt.
Wenn du das sagst, dann haken wir auch den Haken dran und gehen den Schritt weiter. Wir haben es ja auch schon in unserer Übersicht gesagt, wir wollen über den Teich schauen, ja. Über den großen Teich Richtung Nordamerika. NHL ist unser Thema. In der Nacht auf Mittwoch geht's los, die Saison, wo wahrscheinlich unglaublich viele, vielleicht alle Eishockey-Fans vor allem natürlich auf diesen besonderen Spieler schauen, auf Connor Bedard. Das ist sicherlich die Überschrift vielleicht vor der aktuellen Saison. Aber Herr Goldmann, Sie haben sich ein paar Gedanken gemacht rund um die NHL-Saison.
Ja, aber jetzt würde ich sagen, gib mir doch die Einzelnen. Müsst ihr jetzt insgesamt was wissen
von mir? Ich will von dir zum Beispiel hören, wer sind denn deine Favoriten?
Ah ja, das ist jetzt wieder so eine Frage. Ich glaube schon, also wenn ich jetzt einfach so drauf schaue, glaube ich, dass Carolina ganz gut ausschaut. Ich glaube, dass Dallas gut ausschaut. Mir persönlich gefällt Toronto gut.
Als Stadt oder als Mannschaft?
Beides.
Okay. Ja.
Beides. Aber ich würde mir natürlich im Herzen schon irgendwie wünschen, dass Edmonton das Ding mal holt. Und ich glaube, der Kader ist gut genug und vielleicht kommen wir später noch drauf. Wenn die Torhüter denn mal halten, Skinner, unter anderem, dann kann ich mir. Dann kann ich mir schon vorstellen, also eigentlich haben sie es drin. Die sind im Sturm gefühlt noch besser geworden, letztes Jahr noch einen guten Trade dazu geholt. Aber ich würde mir schon wünschen, dass Edmonton und damit Leon Draisaitl auch mal diesen Cup holen.
Die sage ich ganz offen. Die Straubing-Defensive dann für die kommende Saison, wenn man danach geht.
Ja, ob sie das, ich weiß nicht, ob sie die Defensive haben. Ich glaube, mit Ekholm haben sie letztes Jahr schon einen guten Trade geholt. Der hat ihnen Tiefe gegeben in der Verteidigung und Qualität und Härte und alles, was man braucht. Aber wie gesagt, die Frage ist für mich natürlich Campbell und Skinner im Tor. Wenn die ein einigermaßen gutes Jahr haben, dann müssen die eigentlich ins Finale kommen.
Punkt. Ja. Die Frage stellen sich viele Fans von Leon Draisaitl und den Edmonton Oilers. Was ist eigentlich mit den Torhütern? Ja. Dann lass uns mal die deutschen Profis abarbeiten, ja, genau. Im positiven Sinne. Ich habe ja gesagt, 7 sind auf jeden Fall natürlich fix am Start. Der erste, über den wir reden, der ist leider nicht fix am Start, aber es ist trotzdem wichtig, dass wir über ihn quatschen mit Leon Gawanke. Dann, mit dem würde ich gerne anfangen. Ist jetzt erstmal wieder in der AHL bei den San Jose Barracuda.
Ja.
Glaubst du, er bekommt trotzdem die Chance, einmal weiter oben, wenn ja, warum?
Ja, glaube ich schon. Erstmal haben die San Jose Sharks nicht so viele Offensivverteidiger, gefühlt keinen. Also im ersten Powerplay spielen 5 Stürmer. Zumindest war das jetzt so in der Vorbereitung. Er hat auch einen Vertrag, der ist sehr gut dotiert in der American Hockey League. Das heißt, im Minor League Team hat einen Minimumvertrag in der NHL. Das heißt für mich, da sind schon Spiele eingepreist, dass man diesen Spieler auch mal anschauen wird. Und das hat er sich meiner Ansicht nach auch in der Offensive die letzten Jahre in der American Hockey League verdient. Das ist ein Offensivspieler, der das Powerplay wirklich gut aufziehen kann, unter anderem. Und ich gehe davon aus, dass der dieses Jahr definitiv seine 10 Spiele Chance bekommt, wo er zeigen kann, was er dann auch drauf hat.
Das wäre cool. Weil war ja ein bisschen ärgerlich, die Situation, muss man schon sagen, aus seiner Sicht. Also was heißt ärgerlich, aber ja. Erst schließt du so ein bisschen ab mit der Geschichte, unterschreibst diesen Vertrag in Mannheim, dann kommt nochmal die Tür, die sich öffnet, natürlich nutzt du die, gehst doch wieder Richtung NHL und dann, wir haben es ja gerade gesehen auch, has been waived, also du bist dann erstmal wieder in der unteren Liga aktiv und musst nochmal wieder auf deine Chance warten, auf die er ja lange gewartet hat und eigentlich ja auch verdient hatte, weil er ja performt hat bei Manitoba und Winnipeg irgendwelche, welche Probleme hatte.
Ohne da das zu tief zu werden. Ja. Wie gesagt, ich glaube, der bekommt seine Chance. Ja. Ich glaube halt einfach auch, wenn man bei San Jose auf den Kader schaut, muss man sagen, der ist schon erschreckend schwach.
Okay.
Insgesamt. Und da kann natürlich schon sein, dass sich ein Trainer oder auch ein Management überlegt, okay, lass uns erstmal defensiv anfangen, dass wir hinten erstmal gut stehen und lass uns das so defensiv gut gestalten, wie es überhaupt geht, nicht, dass wir da weggeschlachtet werden, die ersten Spiele, jetzt mal hart zu sagen. Und dann kann es sein, dass man am Anfang mal einen anderen Weg geht, um mal was zu probieren. Wie gesagt, ich glaube, dass er zu seinen Spielen kommt und wird dann mit Nico Sturm gemeinsam im Team spielen, der bei San Jose ist.
Genau, da kommen wir auch gleich nochmal zu, auch speziell natürlich auf Nico Sturm. Lass uns aber nochmal AHL weitermachen, wenn man so will. Und da sind wir bei Maxi Schuber.
Der hat ein hervorragendes Camp bei Arizona gespielt. Also wenn man da ein bisschen gelesen hat, muss man feststellen, dass da wenige sich vorgestellt haben, dass er schon so weit ist. Also der ist einer von den letzten Verteidigern jetzt gewesen. Ich glaube, die haben 8 jetzt noch oben, der dann ins Farmteam geschickt wurde. Und auch da kann ich mir vorstellen, es ist ein großer Sprung nochmal, sich, auch wenn du ein gutes Camp hast, sich nochmal in der American Hockey League zu beweisen. Weil das ist wirklich eine Menge an Menschen da, die alles dafür tun, dass sie da erstmal Eiszeit kriegen. Es geht nur um Eiszeit. Und dann da nochmal überzeugen. Und das ist schon, glaube ich, vom Mindset was, was du mal lernen musst. Wenn du von Deutschland hier rüberkommst nach Amerika oder in die National Hockey League, da musst du dieses Mindset lernen, dass du einer bist von vielen. Und es interessiert keinen dein persönliches Wohl oder sonst irgendwas. Außer du bist ein absoluter Superstar, der so viele Millionen verdient, dass dein Arsch pampern. Hast du davor auf dem Weg, wirklich, hat keiner Interesse an dir. Dieses Interesse, das ist so. Ja. Und dieses Mindset zu erkennen, ja, das tut auch ganz gut im normalen Leben, aber dieses Mindset, insbesondere im Profisport, so zu erkennen, ist so hart wie nirgends anders. Ja. Und ich glaube, dass er das hat. Ich glaube, dass er das kann. Und ich glaube auch, seine Spielweise und seine Größe sind für diese Liga sehr gut.
Ja, er sah auch gut aus, finde ich, in dem Trikot. Ne?
Also, das stimmt.
Genau. Wir haben Mikey von ihm was bekommen.
Ja, er hat uns liebenswerterweise eine Sprachnachricht geschickt und die will ich jetzt einmal.
Auch die nutzen ja die WhatsApp-Nachricht, die Jungs.
Das ist Wahnsinn. So. Und die würde ich jetzt mal vorspielen, so ein bisschen über sein Camp bisher.
Ja, ich kann mal so meine Einschätzung geben. Ich würde sagen, zum Anfang hin wird es schwierig, generell Spiele zu bekommen. Ich denke, die haben ihren Kader schon fast fix. Wie gesagt, das ist immer so eine Sache, ob sich vielleicht wer verletzt, ob die Trainer viel von einem halten. Ich hoffe, dass ich vielleicht ein paar Spiele bekommen könnte. Das wird sich dann aber alles über die Zeit ergeben. Ich kann nur mein Bestes geben. Und sonst über meine Einschätzung über mich selber. Ich denke mal, ich habe ganz gut bei dem Rookie Faceoff gespielt, also war ganz solide. Auch bei dem Exhibition Game war es eigentlich echt ziemlich solide, jetzt nichts Besonderes, aber war jetzt auch nicht schlecht, würde ich sagen. Und sonst, ja, die helfen mir auch echt hier sehr viel weiter, auch auf dem Eis. Läuferisch habe ich da schon echt viel dazu gelernt. Auch so defensive Sachen oder Spielverständnissachen, wie man hier auf dem kleinen Eis umgehen sollte. Also da haben wir schon echt einen guten Trainerstab und die helfen mir da auch sehr gut weiter. Und ja, ich denke, das heißt einfach weiter hart arbeiten und hoffen, dass ich vielleicht dann die Chance bekomme und dass ein Traum in Erfüllung geht.
Ja, cool. Traum in Erfüllung geht. Dann drücken wir die Daumen, dass der Traum in Erfüllung geht, schnellstmöglich. Auf jeden Fall ist er erstmal kein Coyote, sondern erstmal ein Roadrunner.
Das ist richtig. Und wenn wir gerade im American Hockey League sind, noch einer später, Julian Dabravnik. Mhm. Der hat keinen NHL-Vertrag, das heißt, er wird auch jetzt erstmal nicht nach oben kommen. Er spielt bei den Hershey Bears. Könnte einer sein, vielleicht auch für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft.
Genau, dann Richtung WM. Lass uns den nächsten Schritt mal, beziehungsweise den Schritt zurück, weil wir eben schon mal über San Jose gesprochen haben. Nico Sturm, logischerweise. Und deshalb interessiert mich deine Einschätzung, Rick. Steht sicher in der NHL. Wird er vielleicht auch aufgrund der sehr starken letzten Saison noch eine gewichtigere Rolle spielen?
Also ich glaube, der hat definitiv eins draufgelegt. Letztes Jahr schon von den Punkten her war das offensiv seine beste Saison. In den 74 Spielen 26 Punkte gemacht. Ich glaube, insgesamt ist es aber ein Spieler, der nicht nur durch die Punkte kommt, sondern das haben wir bei der Nationalmannschaft sehr gut gesehen. Also der kommt von seiner Spielweise, der kommt vom Bulli, der kommt vom Unterzahl, der kommt von seiner Art und Weise, wie er arbeitet, auf dem Eis, aber auch auf dem Eis, also wie er für die Mannschaft ist und so weiter. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht die ein oder eineinhalb, zwei Spielminuten im Spiel mehr bekommt. Ja, ich glaube auch, dass durchaus der Kader da ist, dass er noch mehr Eiszeit bekommt. Aber grundsätzlich wird es so bleiben dabei, dass er die dritte oder vierte Reihe anführt als Mittelstürmer. Weil das seine Spielweise ist, das ist seine Rolle. Und ich glaube, der wird nie ein Spieler werden. Und das meine ich nicht despektierlich, der 100 Punkte macht, weil das nicht seine Spielweise ist. Da trainiert er auch gar nicht hin. Aber für das andere hat er eine brutale Karriere und ich glaube auch, dass er dann dementsprechend sich treu bleibt von der Spielweise.
Ja, du hast viel aufgezählt, was ihn ausmacht. Aber er kommt auch vom Wort. Das muss man sagen. Ja. Interviews mit Nico Sturm sind großartig. Ja. Brutal reflektiert, genau. On point. Ja. Und das macht Laune, sich mit dem so in 1:1 Interviews auszutauschen.
Weil er auch, und da kommen wir jetzt wieder dahin, was ich vorher gesagt habe, sich ja seinen Weg über Nordamerika von wirklich ganz unten übers College komplett selbst gebahnt hat. Mhm. Also es war nicht abzusehen, dass es ein NHL-Spieler wird, der Millionenvertrag hat und Silbermedaille gewinnt im deutschen Eishockey. Sondern das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass das harte Arbeit wirklich Talent schlägt manchmal.
Ja, gibt viele Wege. Nike. Jetzt war ich schon bei
Nike Maxi. Ist der Schuh, den du anhast.
Bei Maxi, Mikey, Schuber, Meier. Ja.
Nico Sturm, so groß komm. Und so gut bin ich nicht. Aber ja, Nico Sturm hat uns auch eine Sprachnachricht geschickt. Wir lehnen uns jetzt kurz mal zurück, weil du hast gesagt, er kommt auch vom Wort.
Ja.
Das hat er uns natürlich auch geschickt und dementsprechend hören wir jetzt mal rein.
Camp ja, ist jetzt quasi vorbei. Also ich glaube, heute werden dann die letzten Cuts gemacht. Ich glaube, wir haben auch noch ein, zwei harte Entscheidungen, die wir treffen müssen. Also nein, bin ich sehr zufrieden für mit dem, was ich gesehen habe von der Mannschaft. Die Trainingsintensität war auf jeden Fall viel, viel höher als im letzten Jahr im Camp noch und zum Anfang der Saison hatten wir stark Probleme damit. Ich glaube, der Kader ist insgesamt breiter aufgestellt, hatten also mehr Konkurrenzkampf jetzt im Team, deswegen auch jetzt die härteren Entscheidungen, die jetzt getroffen werden müssen vom Management und so weiter. Und alles in allem hebt es natürlich dann immer das Trainingsniveau an, macht jeden Spieler besser und das hat mir schon mal sehr gefallen. Ja, die Erwartungen und für die neue Saison sind natürlich, ja, ich glaube, dass wir realistisch bleiben müssen, aber wie gesagt, letzte Saison sind wir mit 5 Niederlagen, glaube ich, gestartet. Die Saison da quasi schon ein fettes Loch hatte nach 2 Wochen. Und es ist natürlich schwer, da wieder rauszukommen. Wir haben auch jetzt wieder einen schweren Start. Ich glaube, mit Vegas, Colorado, Carolina, Boston und so weiter. Das ist schwere Teams, aber es ist natürlich auch eine Riesenchance, wenn du da mit ein paar Punkten rauskommen kannst. Das ist gleich ein gutes Setup für die Saison. Von daher, der Start ist wieder extrem wichtig für uns. Da wird sicherlich viel bestimmen, wohin die Saison geht. Auch was passieren wird in Richtung Trade Deadline. Wie gesagt, jeder weiß, wir sind im Umbruch. Von daher, wie die Mannschaft performt, wird sicherlich bestimmen, was wir an der Trade Deadline machen werden. Für die Prognosen, ich glaube, in der NHL wieder die klassischen Teams vorne mit dabei. Vegas, Carolina, Colorado, New York, also you name it, die klassischen Clubs, die in den letzten Jahren auch immer dabei waren. Und dann sind es natürlich auch immer wieder ein, zwei Überraschungsmannschaften, wo man nicht so ganz vorhersagen kann, jetzt schon, dass die dann da oben mitspielen werden. Wie gesagt, für uns, ich will uns so lange wie möglich um die Playoff-Plätze mitspielen sehen. Das wäre, glaube ich, ein realistisches Ziel, das wir uns setzen können. Für die DEL, ja, ich habe jetzt den Anfang auch verfolgt. Unten geht es recht eng zu. Schauen wir mal. Also mich persönlich wird es mal einfach für, ich muss die Augsburg die Daumen drücken, aber bin auch realistisch. Mich würde es, glaube ich, grundsätzlich einfach mal für einen Mo freuen, wenn er das mit Köln das Ganze machen könnte. Würde mich für ihn persönlich einfach freuen. Deswegen habe ich da so den zweiten Daumen, habe ich ihm vielleicht ein bisschen gedrückt. Und ja, ansonsten, wie gesagt, für mich persönlich, ich versuche einfach mein Ding weiterzumachen, hier im Umbruch mitzuhelfen, mein Spiel zu spielen. Haben natürlich jetzt auch mit dem Carson-Trade mit Granlund noch ein Center dazu bekommen. Mal schauen, kann sein, dass ich als vierter Center wieder starten muss. Aber das kenne ich ja schon aus meiner Karriere. Ich versuche einfach mein Ding zu machen, mein Spiel zu spielen, hart zu spielen. Vorcheck, Unterzahl, Bullies und so weiter und versuche mir einfach meine Eiszeit wieder zu erarbeiten, wie das jedes Jahr schon ist und einfach den Versuch, den nächsten Schritt mit der Organisation zu machen. Wie gesagt, letztes Jahr mein bestes Jahr, durfte in der dritten Reihe spielen, teilweise auch ein bisschen Powerplay bekommen, viel Unterzahl natürlich, hatte dann eine super WM mit der Mannschaft in Finnland und einen starken Sommer, wo ich viel Zeit hatte. Meine Testwerte zum Camp waren die besten, glaube ich, die ich je hatte. Von daher, ich habe mir die beste Chance gegeben, wieder eine erfolgreiche Saison zu haben. Ja, ich freue mich jetzt auch, dass es wieder losgeht. Die Vorbereitung war jetzt dann doch ziemlich, ziemlich lange. Ist, glaube ich, auch was jetzt ein bisschen kritisiert wurde in den letzten Tagen, was ich so gelesen habe, dass einfach in die NHL-Vorbereitung grundsätzlich oder die Saison zu spät startet. Also es ist jetzt schon wieder Mitte Oktober, das ist einfach dann, alle Ligen haben schon 10 Spiele intus und wir krebsen immer noch in der Vorbereitung rum. Mal schauen, was sich da tut. Die nächsten Jahre wird sicherlich ein Thema sein und ansonsten freue ich mich jetzt einfach, dass es losgeht.
Ja, mega. Er hat sich Zeit genommen, Nico. Sehr ausführlich und
aber jetzt müssen wir ein bisschen schneller vorangehen.
Ja, ja, aber schön, dass er da auch nochmal Richtung DL schaut und Momula nochmal so da auf dem Zeiger hat, ne? Das also mitfiebert ein bisschen, dass der vielleicht auch nochmal einen Titel da holt. Schön, dass er das so verfolgt. Natürlich auch seine Augsburger, logischerweise. Drücken wir ihm die Daumen, dass
das funktioniert. Aber auch wieder sehr reflektiert.
Ja.
Wie man ihn kennt, ja.
Ist eh da. Und wie er New York sagt, ne? Dieser Accent, absolutely fabulous. So, nächster Schritt. Weiter, wir haben noch ein paar Namen auf der Liste, habe ich ja gesagt. Machen wir weiter mit Philipp Grubauer.
Ja.
Let's talk about the goalie.
Wir haben wieder Sprachnachricht da, ich mache es kurz. Die fangen an, Tempo. Am Dienstag übrigens, bei Vegas, die letztes Jahr den Stanley Cup gewonnen haben, Nummer 1 Torhüter, der letztes Jahr deutlich bessere Werte hatte als wie das Jahr davor. Ja. Ich glaube, dass er dieses Jahr wieder einen draufsetzt und was sagt er selbst dazu?
Ja, genau. Vorbereitung ist jetzt abgeschlossen. Wir fahren oder fliegen morgen am Montag nach Vegas zum ersten Spiel, das wir dann am Dienstag bestreiten. Vorbereitung ist soweit ganz gut gelaufen. Wir haben ja ein paar Positionen bei uns offen gehabt, an der vierten Reihe und Verteidigung und dann auf der Torwartposition, wenn mein Partner wird, waren natürlich ein paar Fragen offen und da haben sich die Jungs den Platz erkämpfen müssen und ja, wir haben eigentlich eine ganz gute Vorbereitung gehabt, haben viele, viele Spieler ausprobiert, haben dann das letzte Spiel gegen Neon absolviert mit der fast kompletten Gruppe. Und ist die Vorbereitung jetzt auch wieder vorbei und dann freuen wir uns auf die neue Saison, nachdem wir ja so ganz gut durchs letzte Jahr gekommen sind. Zweite Runde leider ausgeschieden, haben kurz oder im Spiel 7 dann geht Dallas ja den Einzug ins Conference Final verloren und verpasst. Und da sind die Erwartungen für Seattle in diesem Jahr halt natürlich extrem hoch, dass wir wieder dasselbe erreichen und mehr. Oder für die Gruppe ist natürlich Stanley Cup das Ziel. Und dafür müssen wir erst einmal in die Playoffs kommen. Und fangen es am Dienstag gegen Vegas an, den ersten Schritt zu machen. Und dann schauen wir Spiel zu Spiel. Und ja, genau, das sind meine Worte zur Vorbereitung. Silbermedaille war natürlich auch unglaublich zum Verfolgen. Wir haben ja Simon Tennisley gespielt und wir waren in den Playoffs. Also war das ja für uns leider nicht möglich, aber die Jungs haben das unglaublich gemacht und natürlich ist das fürs Eishockey und fürs deutsche Eishockey und für Deutschland wieder unglaublicher Erfolg und das zeigt wieder die Arbeit, die die ganzen Mannschaften und die Nachwuchsförderung über die Jahre können wir stolz drauf sein, aber natürlich müssen wir weiter arbeiten, damit Deutschland wieder Silbermedaille oder vielleicht einmal Gold holen kann.
Ja, cool. Also wir haben ja auch den Kraken von Riga, aber wir nehmen immer auch den Kraken aus Seattle, ne, für die deutsche Nationalmannschaft dann auch in der kommenden Saison. Direkt weiter mit dem nächsten Mann. Wir sind bei JJ Peterka, Buffalo logischerweise. Mhm. Ein Satz vielleicht kurz vorher, bevor wir auch ihn hören. Er soll natürlich auch mithelfen, dass Buffalo mal wieder Playoffs spielt.
Genau. Ja, Entwicklung war, von ihm. Letztes Jahr waren sie ganz knapp daneben. Ich glaube, einen Punkt haben sie es nicht geschafft, wenn ich richtig zurückdenke. Ich glaube, dass sie dieses Jahr reelle Chance haben. Ich meine, diese Division ist sehr eng, aber ich glaube, dass sie eine reelle Chance haben, weil auch die Spieler, die jung sind, nicht nur JJ Peterka, sondern auch Owen Power, da sind noch ein paar andere drin, Krabs und so weiter, die sind ein Jahr besser worden. Und ich glaube, JJ Peterka persönlich, letztes Jahr 32 Punkte in der Rookie-Saison. Ich glaube, dass er das Potenzial hat. Das hat er auch bei der Nationalmannschaft gezeigt, dass er dieses Jahr die 50 angreift.
Wenn man mal auf die Division schaut, wo Peterka mit Buffalo drin spielt, das ist natürlich schon nicht einfach.
Hey, du hast das, Boston, Toronto
da gut, vorne. Boston wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen im Umbruch eventuell, aber es ist halt Boston. Irgendwo wird Boston auch wieder da oben mit.
Ottawa schätze ich wirklich gut ein dieses Jahr. Aber kommen wir noch gleich dazu, dann hast du Florida, Tampa. Also es ist wirklich schwer, da wirklich reinzukommen. Keine Frage.
Aber JJ hat uns auch eine Sprachnachricht geschickt. Ja. Und die würden wir uns auch mal anhören.
Press play.
Servus erstmal zusammen. Camp neigt sich jetzt langsam dem Ende. Ich glaube, war sehr gut und erfolgreich, auch anstrengend bei uns. Ich persönlich bin ja schon Anfang September hier rübergekommen, um einfach mit den ganzen Jungs, die schon da sind, aufs Eis zu gehen, bisschen Speed und alles wieder zurückzubekommen. Aber soweit läuft es ganz gut und ich glaube einfach auch, dass es mir viel hilft, dass ich letztes Jahr schon hier gespielt habe. Das heißt, die ganzen Jungs jetzt schon um einiges besser kennen, jeden von der Organisation. Und ich glaube, Erwartungen dieses Jahr sind von außerhalb sowie von uns, Staff und auch vom Team sehr hoch. Ich glaube, wir haben letztes Jahr einen riesengroßen Schritt gemacht. Deswegen denke ich, dass von jedem von uns, vom Team wirklich die Erwartungen sind, dass wir die Playoffs dieses Jahr erreichen.
Cool. Optimismus. JJ Peterka. Nächster Spieler. Lukas Reichel.
Haben wir da auch eine Sprachnachricht?
Nee, aber über den will ich ganz kurz einen Satz verlieren.
Okay.
Blackhawks, Chicago, ist ja in den letzten zwei Saisons gependelt. Mhm. AHL, NHL. Mhm. Wie gut siehst du die Chancen auf vielleicht seine erste komplette NHL-Saison?
Ja, ich glaube, dass der oben bleiben wird und er wird die zweite Formation, wie es jetzt ausschaut, anführen. Da war er mit Athanasiou und mit Kurashev aus der Schweiz in einer Formation. Also das heißt, er spielt nicht mit Connor Bedard in einer Reihe, weil da immer die Frage war. Aber hat einen
Stehplatz, um ihn zu sehen. Oder auch Sitzplatz
manchmal. Könnte aber kommen. Das ist das erste Jahr nach Kane und Taves, die beide weg sind von der Organisation. Also ich glaube, dass Chicago es sehr schwer haben wird, erfolgreich zu sein. Aber das heißt natürlich auch insbesondere für Reichel und vielleicht auch für Bedard viel Eiszeit, viele Entwicklungsmöglichkeiten. Und ich glaube, letztes Jahr hat er in seinen 23 Spielen ja schon 15 Punkte gemacht. Ja. Also da zeigt man, jetzt sieht man, wie er sich entwickelt hat. Ich glaube, dass er definitiv noch einen drauflegen kann.
Lukas Reichel, auch da drücken wir die Daumen. Moritz Seider, Detroit, müssen wir uns, glaube ich, keine großen Sorgen machen. Was sagt, bevor wir ihn auch hören, was sagt der Mo Seider Fanclub, dessen Vorsitzender du bist?
Ja, das ist richtig, das wird auch so bleiben. Ich finde es einfach geil, wie der Eishockey gespielt. Ich finde dieses Selbstverständnis, diesen Mindset, das man mit 21 Jahren haben kann, das ist beeindruckend. Ich wünschte, ich hätte es mit 47. Ich glaube, dass er dieses Jahr einen ordentlichen Sprung macht. Das ist jetzt das dritte Jahr für ihn in der NHL. In seinem ersten Jahr 50 Punkte gemacht, 42 letztes Jahr. Nachdem sie den Ronek getradet haben, nachdem auch sein Verteidigungspartner gewechselt hat, ist es deutlich besser gegangen. So fangen sie jetzt dieses Jahr auch an. Das heißt, er wird durch den Wegfall von Ronek, durch den Trade, definitiv noch mehr Powerplay-Eiszeit bekommen. Er wird insgesamt noch mehr Eiszeit bekommen. Und das kann er auch. Also es wird seine Saison werden. Ob es Detroit in die Playoffs schafft, ich wage es zu bezweifeln. Ich glaube es eher nicht.
Ja, also ich glaube auch, dass es schwierig wird. Mo, hören wir ja gleich.
Du bist auch so ein NHL-Nerd, oder?
Nee, ich glaube, so ein Nerd bin ich nicht, wie es andere gibt im Universum. Aber es ist einfach auch schön zu sehen, wie er sich auch die letzten zwei Jahre einfach entwickelt hat. Und dann, ja, mit Nationalmannschaft auch noch.
4 Jahre
noch
mal,
wenn man sich entwickelt hat. Wenn man ehrlich ist, die 4 Jahre, aber die letzten 2, das ist schon schön. Da bin ich auch in dem Fanclub dabei, aber jetzt lass mal Moritz erstmal. Ne?
Hallo, liebe Eishockey-Show. Moritz Seider hier. Ich bedanke mich natürlich erstmal, dass ihr an mich gedacht habt. Die Preseason läuft sehr, sehr gut. Ich habe mich wieder gut eingegroovt, eingelebt und fühle mich wieder heimisch hier in Detroit. Konnten alle 3 Vorbereitungsspiele bislang gewinnen, in denen ich dabei war. Ich glaube, wir haben alle sehr hohe Erwartungen an uns selber, an das Team und die gesamte Organisation. Wir freuen uns riesig auf eine herausfordernde Saison mit hoffentlich vielen Höhen und wenig Tiefen. Ich fühle mich super, ich bin gesund, ich bin fit. Verfolge fleißig eure Show, die Spiele und euch allen eine gute Zeit und hoffentlich bis bald.
Mo Seider, der geht richtig mit seiner Freizeit um. Das macht er richtig.
Hat er einen Code gekriegt umsonst, dass er das sagt, dass er zuschauen darf?
Ich darf das weder bestätigen noch dementieren.
Na super, nee. Schön zu hören. Danke übrigens an alle Jungs, die uns eine Nachricht geschickt haben.
Ja.
Mo Seider, ja, da sind wir gespannt auf seine Performance, auch auf die von Tim Stützle. Den müssen wir natürlich auch noch fix mit reinnehmen, weil wir müssen Tempo aufnehmen, bevor hier die Lichter ausgehen. Bitte?
Ja.
Tim Stützle.
Also, inzwischen Topverdiener. Inzwischen Topverdiener bei Ottawa, noch vor Chabot und Kachak. Hat einen neuen Vertrag mit 8,35 Millionen, aber abgesehen davon, der Kader hat sich verbessert, deutlich verbessert bei Ottawa. Die treffen auch genau den Cap-Hit von 83,5 Millionen in diesem Jahr. Also da sieht man schon, dass er ein bisschen investiert hat. Es ist insgesamt ein neuer Investor da. Ich glaube, dass letztes Jahr 90 Punkte für Tim persönlich. Ich glaube, dass es dieses Jahr über die 100 Punkte kommt, diese Reihe mit Giroux. Und Kachak ist wirklich eingespielt und ich glaube insgesamt, wenn Jonas Korpisalo im Tor einigermaßen hält, dass sie auch die Playoffs machen. Also der Kader schaut für mich gut aus. Es ist ein bisschen europäisch geprägter Kader, vielleicht mehr wie andere ihn haben, aber er hat für mich auch echt Qualität. Also ich glaube, dass Ottawa in den Playoffs absolut nicht unrealistisch ist, sondern meiner Ansicht nach ist es ziemlich sicher.
Alright, und
du schaust so, glaubst du nicht? Ne?
Doch, ich glaube, ich bestätige das zu 100% tatsächlich. Also ich fand letztes Jahr zum Beispiel die Giroux-Verpflichtung war, glaube ich, für Ottawa eine sehr gute und eine sehr wichtige, weil der einfach nochmal auch Erfahrung gebracht hat in ein allgemein relativ junges Team, was es ist. Und ja, sky's the limit, glaube ich, für die Mannschaft tatsächlich.
Ja, und der Long Run in 2-3 Jahren, wenn sie so bleiben,
Aber ich glaube, dass
dieses Jahr schon einen ordentlichen Schritt machen,
Definitiv, ja.
Last but not least. Aber Leon Draisaitl haben wir ja eigentlich eben schon angesprochen.
Wir haben ihn schon angesprochen, aber muss ich schon nochmal sagen. Letztes Jahr in der Saison wieder Wahnsinn. Mit 52 Toren. Das ist das dritte Mal, dass er 50 Tore und mehr erzielt. 128 Scorerpunkte, so viel wie noch nie. Mhm. Also letztendlich, es bleibt dabei bei diesem Thema. Es hat sich nicht viel getan in diesem Kader. Ja? Es kommt vielleicht einer dazu, der interessant ist, Connor Brown. Der war auch in Ottawa lang, waren wir jetzt verletzt, aber der hat auch nochmal Potenzial. In der Offensive haben die so viele Möglichkeiten, so viele Qualität insgesamt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich auch Edmonton der Top-Anwärter in der Division, dass sie auch tatsächlich Erster werden. Wird vielleicht für sie auch ein bisschen was leichter machen, wenn sie nicht immer da Zweiter, Dritter werden vom Gegner, man weiß es nicht. Aber ich, wie gesagt, ich bleibe dabei, ich würde mich freuen für die, wenn sie sehr, sehr weit kommen und eigentlich haben sie das Zeug dazu, wenn die 2 Torhüter einigermaßen halten.
Das ist die letzte Möglichkeit und glaubst du, es ist das letzte Jahr, dass sie so zusammenbleiben, wenn sie nicht wieder Meister werden?
Ja, das sagt man schon lange. Wird es so bleiben? Wird es so bleiben? Geht einer was macht man? Wenn
sie wieder nicht Meister werden, meinst
du? Ich weiß es nicht.
Also ob dann nicht in der
kommenden... Weil du gesagt hast, wenn sie nicht wieder Meister werden.
Achso, wieder nicht Meister. Ja, Deutschland war noch nie meine Stärke, deswegen bin ich hier.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wenn du die Interviews gesehen hast, die letzten 2 Jahre, nur von Draisaitl jetzt zum Beispiel und von Connor McDavid, nachdem sie ausgeschieden sind in den Playoffs, wie viel, also muss ich das richtige Wort suchen, das dauert wahrscheinlich zu lang, wie viel, ich nenne es jetzt Frust, das ist es aber nicht, das ist viel mehr als Frust gewesen. Ja. Das ist viel mehr als Frust gewesen, das war ganz tief. Da hat sich was geändert. Du hast gemerkt, da hat sich was, die waren, die, die waren, die waren nicht zufrieden. Keiner war da zufrieden. Die spielen das ganze Jahr geil und dann gehst du so heim und keiner hat mehr Bock drauf.
Ja.
Keiner hat mehr Bock drauf. Und das wissen die jetzt alle, weil in der Mannschaft hat sich wenig getan. Jeder weiß das jetzt. Und ich glaube, dass das eine Mannschaft verändern kann. Mhm. Ja? Und ich glaube, dass diese Mannschaft verändert ist. Und ich glaube meiner Ansicht nach, dass sie reif sind. Aber wie gesagt, wir werden sehen.
Und immer im späteren Champion auch gescheitert.
Ja, genau. Gegen Vegas ausgeschieden.
Gut, dann haben wir die NHL eingetütet und abgehakt für den heutigen Tag, für die heutige Ausgabe. Aber wir haben ja noch einen. Wir haben ja noch einen, denn Mikey, wir wollen noch mal an zwei Dinge erinnern.
Ja.
Nämlich klang ja auch gerade schon bei unseren Jungs auch in Nordamerika an, ja, die mit dabei waren, aber auch die nicht dabei waren, wie bei Philipp Grubauer. Sie haben an die Silbermedaille natürlich erinnert.
Ja.
Und das tut auch dieses feine Heft, was du vor dir hast.
Dieses feine Heft, die Dump and Chase, die neueste Ausgabe, geht auch nochmal um die Silbermedaille. Ein wirklich gutes Blatt, was man sich mal durchlesen sollte als Eishockey-Fan.
Tolle Geschichten, tolle Bilder.
Genau. Also einfach mal kaufen, ist nicht so teuer. Ich verdecke den Preis direkt. Genau, einmal das und dann hatten wir es ja am Anfang der Sendung auch schon. Wollen wir natürlich nochmal zum Ende hin auch an die Spender Anjan Gerardsdorfer erinnern, der eben zwei Herzinfarkte jetzt hatte. Und man kann spenden auf der Instagram-Seite, gibt es gemeinsam für Anjan oder beziehungsweise beim TV Miesbach und über die GoFundMe-Seite kann man auch Geld da lassen, weil es ist eben ziemlich schwierig für die Familie und alle, die dazugehören. Mhm. Ja, deswegen.
Genau.
Unbedingt spenden. Hockey is Family heißt es immer so gern. Und deswegen.
Deshalb, ich sage, lasst gerne ein Like da, aber lasst sehr, sehr gerne auch eine Spende da. Die Familie und Anjan, die freuen sich und brauchen es dringend. Dankeschön. Und dann danke, Mikey.
Danke ebenso.
Für den heutigen Abend, den wir hier miteinander verbracht haben. Und auch an dich, Rick.
Schön war's.
Ja.
Und du kriegst nur ein Teechen jetzt für
uns. Ja, schonst jetzt mal deine Stimme.
Ich muss ein bisschen an der Stimme arbeiten. Ne? Aber
eine Zigarre weniger.
Vielleicht macht es mich auch ein bisschen rockiger. Man weiß es nicht.
Man weiß in diesem
Sinne. Danke fürs Zusehen, fürs Zuhören, für alle, die uns auch natürlich über den Podcast verfolgen. Und wir sind zurück dann logischerweise in 14 Tagen mit der aktuellen Ausgabe. Das war's für heute. Danke fürs Zusehen, fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao, ciao.
Alle Spiele der Deutschen Eishockey-Liga live, nur bei Magenta Sport.